Willkommen zum Anomalistik-Podcast. Ein Angebot der Gesellschaft für Anomalistik.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Anomalistik-Podcast. Mein Name ist David Garcia und dieses Mal geht es um das Thema die Substanz des Universums. Dazu begrüße ich herzlich meinen Gast Bernd Pröschold. Bernd Pröschold hat Kommunikationswissenschaft, Soziologie und angewandte Kulturwissenschaften studiert. Seitdem arbeitet er freiberuflich als Astrofotograf und Autor. Seine Schriften behandeln Weltraumthemen aus Sicht der Geistes- und Sozialwissenschaften. Außerdem ist er Mitglied im Forschungsnetzwerk Extraterrestrische Intelligenz. Er ist bekannt für seine Astro-Zeitraffer- und Landschaftsfotografien. Mehr Informationen findet man auf seiner Webseite sternstunden.net. Guten Tag, Herr Pröschold.
Hallo, Herr Garcia. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Sie haben ein Buch geschrieben, Die Substanz des Universums. Das wird das Thema dieser Folge sein, das Hauptthema. Wie sind Sie denn als Astro- und Landschaftsfotograf dazu gekommen, sich mit solchen Themen zu befassen?
Ja, ich habe tatsächlich sehr vielfältige Interessen und habe mich eigentlich auch immer schon für philosophische Fragen interessiert. Aber zu Schulzeiten, da wurden die relativ stark enttäuscht. Also ich habe dann in der Oberstufe Philosophie gewählt und den Philosophiekurs hat dann aber ein Geschichtslehrer geleitet.
Ja.
Und da war ich ganz enttäuscht, dass ich da irgendwas über Karl Marx gehört habe, aber so über Naturphilosophie oder Erkenntnistheorie, also so über das Wesen der Dinge, habe ich überhaupt nichts gelernt. Und ja, das war etwas schade. Und meine andere große Hoffnung in der Schule war dann die Physik.
Ja.
Aber auch da wurde ich enttäuscht, in dem Fall nicht vom Lehrer, sondern von der Physik selbst. Ich erinnere mich bis heute noch an die Situation, wie ich da im Physiksaal sitze und wir das Doppelspaltexperiment durchsprechen.
Mhm.
Und ganz zum Schluss sagt der Lehrer, ja, also das Licht, das ist Welle und Teilchen zugleich. Das hängt jetzt ganz einfach davon ab, in welchem experimentellen Zusammenhang wir sind, je nachdem, wie wir es betrachten wollen, aber was jetzt so wirklich dahinter steckt, das müssen wir gar nicht wissen. Also nicht, wir wissen es nicht, das wäre ja sogar noch mystisch gewesen, sondern das müssen wir gar nicht wissen und die Physik ist komplett zufrieden, damit das irgendwie so deuten zu können, wie es ihr gerade passt. Und das fand ich extrem unbefriedigend.
Ja, kenne ich das Gefühl.
Und ja. Ja, im Studium hatte ich dann mehr Glück. Ich habe nämlich Kommunikationswissenschaft studiert.
Mhm.
Eigentlich erstmal relativ weit weg von irgendwelchen philosophischen Fragen, geht es um Journalismus, Medien und Gesellschaftstheorie. Aber tatsächlich bin ich da über einen Mathematiker gestolpert, der so ein bisschen, oder zumindest in meiner Interpretation, einen Schlüssel auch zu metaphysischen Fragen hatte. Und von daher habe ich dann einen Einstieg zumindest gefunden, an meinen Interessen dran zu bleiben.
Mhm. Ihr Buch fängt damit an, dass Sie einen zellulären Automaten beschreiben, der dann Komplexität entwickelt. Könnten Sie da mal beschreiben, was Sie daran so fasziniert hat?
Ja, also so ein zellulärer Automat ist eigentlich erstmal eine sehr nerdige Sache.
Mhm.
Es ist ein einfaches Computerprogramm, was auf einem Bildschirm dynamische Muster erzeugt. Der Witz daran ist jetzt, dass es extrem einfache Regeln sind, die diese Muster erzeugt. Also man unterteilt oder man betrachtet quasi den Bildschirm wie so ein Schachbrett.
Mhm.
Und das heißt, diese quadratischen Felder, die können entweder aktiviert sein oder nicht aktiviert sein. So, und jetzt geht man von einem bestimmten Ausgangszustand aus. So, einige Felder sind aktiviert, andere nicht aktiviert. Und dann gibt es Spielregeln. Die kann man auch variieren, aber man könnte jetzt sagen, im nächsten Rechenschritt, ja, immer wenn ein nicht aktiviertes Feld an, was weiß ich, zwei oder drei aktiviertes Felder angrenzt, bleibt es aktiviert und dann kann man für die aktivierten Felder auch Regeln definieren, wie viele aktivierte Felder angrenzen müssen, dass sie aktiviert bleiben. Und ja, wenn man die Regeln geschickt wählt, dann fangen an, wirklich symmetrische Muster über den Bildschirm zu wandern und komplexe Strukturen zu bilden. Und das war eine Idee, ja, es war im Prinzip dieses Bild vor Augen, war die Grundidee, mich mit der Idee zu beschäftigen, wie Informationsverarbeitung Wirklichkeit erzeugen kann. Und Selbsterhaltung. Selbsterhaltung ist auch ein ganz wichtiges Stichwort in dem Zusammenhang.
Ja, ja, man hat das Gefühl, das lebt irgendwie. Also für die Zuhörer, die das schon mal vielleicht gesehen haben, die können das nachvollziehen, dass wenn man bestimmte Musterstrukturen am Anfang festlegt und die Regeln durchlaufen lässt, dann bewegt sich das Muster, es kann wachsen. Es wirkt, als würde es leben, wie so eine Zellstruktur vielleicht. Und das Interessante ist, dass sowas Komplexes entstehen kann aus einem ganz einfachen Satz Regeln.
Genau, und dass wir es natürlich letzten Endes mit Informationsverarbeitung zu tun haben. Das ist jetzt die Frage, wie wir Informationen definieren. Ja. Aber also im Prinzip basieren ja diese, ich nenne es mal, insektenartigen Strukturen, die da über den Bildschirm krabbeln, sind ja ein Produkt von Informationen. Also das ist ja genau die Transformation. Wenn man jetzt sagt, das Universum geht aus Informationen hervor, dann ist das ja genau das, was man an diesem sehr einfachen Beispiel beobachten kann, dass wir quasi ja, Informationen dazu bringen, Strukturen und Muster hervorzubringen.
Ja, ja, sie reduzieren, sie gehen ganz weit auf die Informationsebene runter, ne, und definieren quasi, dass die Basis von allem ist Information. Ganz abstrakt, also sie meinen damit auch keine Atome oder Raum oder so, sondern wirklich die nackte Information.
Ja, das ist eine sehr alte Unterscheidung, dass man einmal die Welt betrachten kann und einmal, um jetzt ein sehr traditionelles Wort zu benutzen, den Geist oder die Logik, sage ich mal.
Ja.
Und ich glaube, dass wir mit Logik oder sowas Ähnlichem wie Logik oder mit Mathematik, das ist genau die Frage, kommen wir vielleicht gleich noch zu,
ja,
anfangen müssen, um das Universum zu verstehen. Also um zu verstehen, wie es überhaupt entsteht und wie es operiert. Da wäre es oder ist es aus meiner Sicht sehr sinnvoll, erstmal alles zu vergessen, was wir jemals über die Welt gelernt haben, weil ja, wir ja natürlich durch unsere Lebenserfahrung sehr vorgeprägt sind. Wir gehen davon aus, dass es eine Welt gibt. Wir gehen davon aus, dass wir als echte Individuen in dieser echten Welt existieren und das macht uns blind für das, was wirklich dahinter steht. Und deshalb sollte man erstmal von möglichst wenig ausgehen und das wäre erstmal Logik, wobei wir letzten Endes bei Algebra landen. Also Algebra ist die Wissenschaft, die sich mit den Eigenschaften von Rechenoperationen beschäftigt. Und das ist jetzt genau die Frage. Also ein klassischer Philosoph würde mit Logik anfangen. Aber der Mathematiker, auf den ich mich beziehe, der fängt nicht mit Logik an, sondern er sagt, dass Rechenoperationen dasjenige sind, was dem Universum zugrunde liegt.
Wie heißt der Mathematiker?
Das ist George Spencer Brown, der wahrscheinlich den meisten Hörern unbekannt ist. Die meisten werden den Namen noch nie gehört haben. Wo er wirklich intensiv diskutiert wurde, war in der soziologischen Systemtheorie. Und auch zumindest in den 70er Jahren in der Neurobiologie, da hat er ja völlig neue Vorstellungen entwickelt, wie man die Welt beschreibt, wäre schon zu viel gesagt, weil er geht davon aus, dass es gar keine Welt gibt. Also wie man überhaupt die einfachsten Strukturen der Logik definiert. Also ich glaube, das wird gerade etwas zu abstrakt. Also ich sage mal eine sehr einfache These, die er formuliert hat, dann wird es vielleicht anschaulicher. Spencer Brown hat gesagt, dass die einfachste Form der Operation, die man vornehmen kann, der Akt des Unterscheidens ist. Und das ist im Prinzip eine Revolution der Mathematik, weil die Mathematik geht ja eigentlich davon aus, dass irgendwie sowas wie 1 plus 1 gleich 2 die einfachste Operation ist.
Ja.
Und Spencer Brown sagt jetzt, das ist schon viel zu voraussetzungsreich. Wo kommt denn die Eins überhaupt her? Bevor wir eine Eins haben, müssen wir sie erstmal von etwas unterscheiden. Und er identifiziert halt als die einfachste abstrakte Operation, die man vornehmen kann, die Unterscheidung. Und der ganze Witz dabei ist jetzt, ich könnte jetzt sagen, die einfachste Unterscheidung, die ich treffen kann, ist A und B.
Ja.
Und die klassische Logik würde jetzt A und B als gleichwertig betrachten. Aber Spencer Brown sagt, nee, ich kann entweder nur mir A anschauen und sehe, ich weiß, dass es auch irgendwie B geben muss, aber im Moment des Unterscheidens kann ich immer nur eine Seite sehen. Und das nennt er die angezeigte Seite, beziehungsweise die Anzeige. Sagen wir mal, ich zeige A an. Das ist die einfachste Operation, die überhaupt möglich ist in der Mathematik, ist die Anzeige einer Seite einer Unterscheidung. Und darauf, auf dieser These, baut er eine neue Form von Algebra auf.
Ja, ich habe mir das auch durchgelesen, das erste Kapitel. Ich habe dann mich noch tiefer damit befasst, weil ich es interessant fand, aber auch erstmal intuitiv schwer zu verstehen, was der Mann einem damit sagen will. Aber ich glaube, ich habe so ein paar Sachen jetzt besser verstanden, weil ich komme noch mal zu den klassischen Problemen, die wir haben. So vom Allgemeinverständnis, wenn man zum Beispiel sagt, oh, es gab den Big Bang oder wie ist denn, so Kinder stellen immer so interessante Fragen. Ja, wann ist das Universum denn entstanden und was war denn davor da und überhaupt kann doch gar nicht alles sein. Und dann zerbricht halt unsere Logik. Ne, wir gelangen zwangsweise in Widersprüche. Wenn wir sagen, das hat einen Anfang, dann kann man sagen, ja, wann fing das denn an? Ja, da gab es keine Zeit. Ja, dann konnte es ja auch nicht anfangen. Dann sagen einige, nee, das gab es schon immer. Hat man auch ein Problem mit der Ewigkeit? Das sind so Fragen, die der Spencer Brown auch lösen wollte mit seinem Ansatz, ne?
Ja, genau. Also die Sache ist, dass wenn wir von dem ausgehen, von unserer Vorstellung ausgehen, dann sind ja immer schon drei Dinge vorhanden, nämlich Raum, Zeit und Bewusstsein. Und
Ja.
dadurch kommen wir auch in diese riesigen Probleme, dass man sich das alles nicht mehr vorstellen kann.
Ja.
Einfacher ist, auf der logisch-abstrakten Ebene anzufangen und sich das Nichts vorzustellen. Ich glaube, das macht es dann auch für die Zuschauer einfacher. Also wir haben ja, oder ich habe ja eben so ein bisschen abstrakt, über Unterscheidungen gesprochen.
Ja.
Aber ich glaube, wenn wir mit der Idee, also wohlgemerkt mit der Idee des Nichts anfangen, also nicht mit der Vorstellung vom Nichts, weil dann habe ich die Schwierigkeit, da muss ja schon ein Raum sein und eine Zeit sein, in der das alles existiert,
Genau.
sondern wir fangen einfach mal mit der Idee an. Also ganz logisch, was ist denn das Nichts? So, dann kriegen wir nämlich ein Problem. Das ist im Prinzip ein Problem, das hat schon Platon gesehen, dass man eigentlich nichts in der Logik nur denken kann, wenn man es von einem etwas abgrenzt.
Ja,
Und
dann ist es ja schon wieder was, ne? Das
Platon hat dann auch festgestellt, dass letzten Endes auch diese Unterscheidung von Nichts und Etwas auch keine Unterscheidung von irgendwie existierenden Sachen ist, sondern einfach nur eine Unterscheidung als solche. Und dass das schon eine grundlegende Kategorie der Seinslehre war bei Platon, also dieses reine Unterscheiden. Ne? Und ja, jetzt zurück zu Spencer Brown. Auch der beginnt mit dem Nichts, allerdings erst in der Interpretation seines eigentlichen Hauptwerks. Da fängt er an, vom Nichts zu reden. Im Hauptwerk kommt der Begriff nicht vor. Aber ihm ging es immer schon mehr als um eine reine Entwicklung eines mathematischen Formalismus, sondern ihm ging es schon um die philosophische Frage, wie Universen entstehen. Und da setzt dann Spencer Brown auch beim Nichts an. Und ja, die Sache ist jetzt, wenn ich einfach sage, es gibt nichts und etwas, dann ist die Sache statisch, ne? Dann gibt es ein Nichts und ein Etwas und ich flimmer zwischen den beiden Seiten hin und her und ein Universum kann so nicht entstehen. So, die Sache ist jetzt, dass das Nichts, zumindest wenn ich jetzt Spencer Brown folge, perfekte Paradoxie ist. Denn wenn ich nichts sage, dann ist das im Prinzip die Negation einer Totalität und damit eine Paradoxie, weil wenn es nichts gibt, gibt es auch kein Nichts. So, das heißt, das Nichts ist ein Begriff, der sich selbst widerspricht. Das
Genau,
heißt,
ich dürfte den Begriff gar nicht sagen. Ich müsste eigentlich ewig schweigen. Das wäre das Nichts. Aber ich sage
genau,
ja,
aber Spencer
ja.
Brown sagt jetzt, man darf ihn sagen, weil
Ja.
diese Paradoxie ist kein nichts, was wir verbieten müssen in der Mathematik. Und das ist im Prinzip Spencer Brown in einem Satz. Wir müssen die Paradoxie zulassen. Und das ist das, was der akademische Mainstream und der Mainstream der Philosophie und der Mathematik nie gesehen hat. Die haben immer versucht, die Widersprüche auszubügeln. Ne? Also Kurt Gödel hat dann irgendwann entdeckt, ja, das kriegen wir aber nicht so richtig hin, weil irgendwie ein hinreichend mächtiges mathematisches System ist immer irgendwie widersprüchlich oder unvollständig. Und Bertrand Russell ist gestolpert über die Russellsche Menge. Das ist die Menge aller Mengen, die sich nicht selbst enthalten. Auch das ist im Prinzip die Formulierung einer perfekten Paradoxie. Klingt
Ja.
vielleicht etwas abstrakt, machen wir es anschaulich an einem Beispiel, das vielleicht der ein oder andere Hörer auch schon mal gehört hat. Der Barbier, der alle Menschen rasiert, die sich nicht selber rasieren. Da stellt sich nämlich die Frage, darf er sich jetzt selbst rasieren? Wenn er sich rasiert, darf er sich nicht rasieren. Wenn er sich nicht rasiert, darf er sich rasieren. Das heißt, es kann nicht entschieden werden.
Ja.
Und ja, die Menge aller Mengen, die sich nicht selbst enthalten, ist im Prinzip das Gleiche, bloß etwas formaler formuliert wie das mit dem Barbier. Und ja, also das passiert, wenn wir eine Totalität haben, die selbstbezüglich ist. Und genau das ist das Nichts. Ne? Also nichts ist eine Behauptung, die total ist, für alles gilt, aber sich auf sich selbst bezieht und damit selber in Frage stellt. So, und aber damit und
den,
haben wir...
Für den Spencer ja. Brown gibt es aber dieses Nichts. Das ist für den sogar die Basis von dem ganzen Sein überhaupt. Und deshalb sagt er, Leute, wir dürfen das auch nicht ignorieren. Wir müssen das eher mit einbauen.
Ja, er äußert sich da erst Jahrzehnte nach dem Erscheinen seines Hauptwerks Gesetze der Form, also das ist 1969 erschienen, und dann äußert er sich da sehr kryptisch und unklar zu, aber verwendet auch häufiger den Begriff Nichts. Also was ich jetzt sage, ist so ein bisschen meine Interpretation von Spencer Brown, weil er selber so ein bisschen diffus bleibt in dem, was er sagt.
Ja.
Meine Interpretation ist, dass das Nichts perfekte Paradoxie ist, weil es eine Negation einer Totalität ist. Und dann passiert Folgendes. Dann haben wir nämlich die erste Unterscheidung. Dann haben wir Nicht und Nicht-Nichts. Nichts und Nichts-Nichts. Das sind die beiden Seiten der Unterscheidung.
Ja.
Davon kann ich immer nur eine anzeigen gleichzeitig. Es gibt natürlich beide, aber ich kann sie nur nacheinander anzeigen. Und damit, und das ist jetzt das Entscheidende, habe ich auch in diesem Gedanken die Einheit dieser Differenz. Also ich kann sagen, das ist eine Unterscheidung. Nicht und nicht, nichts ist eine Unterscheidung. Und damit habe ich eine Dreiheit. Und das ist das ganz Entscheidende, weil wenn ich eine Dreiheit habe, kann das Universum losgehen, weil sobald ich drei Sachen habe, kann ich die immer wieder so neu zueinander in Beziehung setzen, dass im Prinzip beliebige Komplexität daraus entstehen kann. Und das heißt, es flimmert nicht nur zwischen nichts und etwas hin und her, sondern ich habe auch die Einheit der Unterscheidung und dann geht die Sache los und fängt an zu rechnen. Mhm. Also das würde Spencer Brown mit Sicherheit so sehen.
Ja, auch finde ich ganz elegant. Also ich habe da auch, und man muss auch sagen, Spencer Brown war wohl eine ziemliche Marke als Mensch. Also er war wohl auch ein bisschen ruppig. Und trotzdem, sein Buch hatte halt, wie Sie schon gesagt haben, größeren Einfluss, aber mehr im sozialen Bereich, vielleicht auch um Menschen oder das Verhalten von Menschen zu beschreiben, weil das manchmal auch nicht immer logisch ist oder widersprüchlich, wenn ich das richtig verstanden habe.
Die Rezeptionsgeschichte ist ganz interessant. Also er hat ja erstmal nur einen reinen mathematischen Formalismus veröffentlicht. Also im Prinzip sowas Ähnliches wie die bekannte Boolesche Algebra, bloß eben als Algebra, die Paradoxien zulässt.
Mhm.
Und das wurde erstmal als allererstes rezipiert von Kybernetikern, also von Leuten im angloamerikanischen Raum, die sich mit Rückkopplungseffekten bei Maschinen beschäftigen.
Mhm.
Und in dem Zusammenhang ist auch die erste Rezension erschienen vom österreichischen Philosophen Heinz von Förster und die war sehr euphorisch.
Mhm.
Und dann die erste, sag ich mal, Wissenschaft, die im Prinzip Spencer Brown intensiv rezipiert hat, war die Neurobiologie. Mhm. Genau genommen die beiden chilenischen Neurobiologen Humberto Maturana und Francisco Varela, die im Prinzip die Philosophie der Biologie basierend auf Spencer Browns Unterscheidungsformalismus völlig neu gedacht haben. Und das war die erste, sag ich mal, große, bedeutende Rezeption. Und das wiederum hat dann der bekannte deutsche Soziologe Niklas Luhmann entdeckt und gemerkt, dass im Prinzip diese biologischen Systeme, die Maturana und Varela beschreiben, dass er da sehr gut mit diesen Begriffen arbeiten kann, um Gesellschaft zu beschreiben. Und das ist bis zum heutigen Tage die prominenteste Rezeption von Spencer Brown. Also man könnte etwas zugespitzt sagen, dass Luhmann, der nun mal einer der einflussreichsten Soziologen des 20. Jahrhunderts ist, sein Werk letzten Endes auf Spencer Brown aufgebaut hat. Und das ist sehr schräg, ne? Dass so ein eigentlich metaphysisches Werk von einem Soziologen rezipiert wird, aber von den Philosophen nicht. Also das ist ja das ist vielleicht auch so ein bisschen das Anliegen, an dem ich mich abarbeite, dass ich das nachholen möchte.
Mhm. Weil, wann sind Sie mit dem zusammengetroffen?
Tatsächlich schon im Studium. Also ich hatte unter anderem Niklas Luhmanns Systemtheorie als Prüfungsthema und man kann jetzt schlecht Luhmann lesen, ohne über Spencer Brown zu stolpern.
Ja.
Aber stolpern ist in dem Zusammenhang ein sehr schöner Begriff, weil da kann man eigentlich nur stolpern, weil die Laws of Form extrem unverständlich geschrieben sind.
Ja.
Und jetzt gab es, als ich studiert habe, um die Jahrtausendwende, auch noch keine Sekundärliteratur dazu. Die erste Sekundärliteratur, die sich wirklich an Studenten und Laien richtet, ist im Jahr 2005 erschienen vom deutschen Mathematiker Felix Lau. Das hat allerdings viele Jahre gedauert, bis ich davon dann überhaupt Notiz genommen habe. Ne? Also mein Studium war beendet, Luhmann war erledigt und ich habe jetzt erst viele Jahre später gemerkt, dass es eine sehr gute Einführung in die Laws of Form gibt. Und das Buch, gut, es ist extrem nerdig, aber das reiht quasi ein philosophisches Highlight an ein anderes. Also diese die Form der Paradoxie heißt das Buch, diese Sekundärliteratur zu Spencer Brown. Warnung an die Zuhörer, also das Lesen macht keinen Spaß. Es ist ein absolut nerdiger mathematischer Text. Bloß wenn man die Muße hat, sich da reinzudenken, dann wird es halt spannend, weil es am Ende des Tages um die Grundfragen des Universums und der Metaphysik geht. Und ja, das hat mich dann auch, ich bin im Prinzip in den Recherchen für mein Buch drüber gestolpert, aber das hat dem Buch eine völlig neue Schlagseite gegeben.
Ja, Metaphysik ist ja auch das Stichwort. Weil ich fand das erste Kapitel, da musste ich mich auch, es ist ja kein dickes Buch, was Sie schreiben, aber Sie fangen im ersten Kapitel halt auch an mit den Laws of Form, weil vieles darauf basiert. Es lohnt sich aber, das zu lesen und zu verstehen, weil sich die folgenden Kapitel dann drauf beziehen. Wir können jetzt auch, ich will gar nicht zu viel über Laws of Form reden, haben wir auch im Vorgespräch drüber geredet.
Ja, weil, vielleicht noch eine kurze Bemerkung für die Zuhörer. Also man kann es dann gut verstehen, wenn man versucht, das Allereinfachste zu ergründen. Wenn man jetzt denkt, diese abstrakten Begriffe, die da vorkommen, sind irgendwie super kompliziert, dann wird man nichts verstehen. Aber im Prinzip geht es Spencer Brown und auch mir darum, das Allereinfachste, was man denken kann, zu denken. Dadurch wird das Denken zwar sehr abstrakt, aber im Prinzip geht es um was unfassbar Einfaches, nämlich um das Treffen einer Unterscheidung. Und in dieser Unterscheidung kann ich nur eine Seite anzeigen. Und ich habe die Einheit der Unterscheidung. Und ich habe das Nichts als Paradoxie. Und das das reicht eigentlich, um Universum zu zünden. So, und dann stellt sich vielleicht die Frage, warum ist das Universum, was uns erscheint, so völlig anders? Weil ich sehe hier, Äpfel und Menschen und es hat erstmal überhaupt nichts mit dieser abstrakten Formalisierung der Grundlagen der Mathematik zu tun. Ja. Aber vielleicht wird das ja im Laufe des Podcasts klarer, was es damit auf sich hat.
Ja, wir gehen das Buch durch. Naja, das hat mich auch erinnert an so ein paar asiatische Religionen oder überhaupt Religionen, die ja auch sagen, dass aus der Dreiheit dann alles entsteht. Ne? Dass erst das eine da ist, dann zwei, dann drei und dann poff. Da gibt es auch interessante Bezüge zu religiösen Systemen.
Ja, nicht zuletzt zum Christentum. Also vorweggeschickt, ich bin jetzt kein gläubiger Christ, aber man kann diese Unterscheidung von Spencer Brown 1:1 auf die christliche Dreifaltigkeit beziehen. Dann ist nämlich ganz klar Jesus Christus die angezeigte Seite der Unterscheidung. Gott ist die nicht angezeigte Seite der Unterscheidung, weil er eben nicht, mache dir kein Ebenbild und so weiter, ne?
Ja.
Nicht gezeigt werden kann. Und der Heilige Geist ist die Einheit der Unterscheidung. Also im Prinzip ist da Spencer Brown schon drin. Ich weiß nicht aus welchen Gründen, intuitiv vorweggenommen, keine Ahnung.
Ja, das ist, mir ist das nur, ich glaube auch in irgendwelchen asiatischen Philosophen, aber dieses 1, 2, 3 und dann kommt alles, kommt öfter vor. Macht auch Sinn.
Ja, und Spencer Brown beruft sich ja auch ganz explizit auf den Buddhismus, also in den Laws of Form, beziehungsweise, also die Laws of Form bestehen aus einem Hauptteil, da geht es nur um mathematische Symbole, aber es gibt eine Einleitung und einen Anhang und da kommen immer wieder religiöse Anspielungen und Sie sagten ja eben, Spencer Brown ist ein bisschen schräg.
Ja.
Das kann man in dem Zusammenhang nur bestätigen. Er hält sich nämlich, das schreibt er wirklich so, für eine Reinkarnation des Buddha.
Also bescheiden war er nicht, ne?
Ja, okay. Ja, Bescheidenheit war nicht seine Tugend, nein.
trotzdem ein interessanter Ansatz. Und Sie beleuchten jetzt aus der Spencer-Brown-Brille quasi das Universum. Sie fangen auch an mit dem Allerkleinsten, so heißt das Kapitel. Wo man dann ja sagen kann, wenn man sich das Allerkleinste genau anguckt im Universum, dann findet man Atome, die sind schon wirklich klein. Dazu haben wir schon gar keinen Bezug mehr, so klein sind die. Ich habe mal geguckt, in so einem Sandkorn sind irgendwie 33 Trillionen Atome drin. Also kann man schon vergessen, die zu zählen. Aber die Atome selber bestehen nochmal aus Elektronen und Protonen und die sollen nochmal bestehen aus Quarks. Also es wird immer kleiner und am Ende ist eigentlich alles wuselnde Energie oder ein Potenzial.
Ja, das ist im Prinzip das, was die Quantenphysik sagt, aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Mhm. Es geht ja so ein bisschen um den Begriff des Existierens, ja, der ja von der Physik meiner Meinung nach ungefragt vorausgesetzt wird. Also ich kann mich jetzt fragen, ich habe so eine Billardkugel und jetzt gehe ich erstmal im 19. Jahrhundert zumindest davon aus, die existiert wirklich. Das ist eine reale Kugel in einer realen Welt.
Ja.
Dann kommt die Quantenphysik und sagt, nee, Moment, so können wir das aber eigentlich gar nicht sehen. Im Prinzip haben wir starke und schwache Wechselwirkungen im Atomkern. Das heißt, wir haben Energien oder wir haben Kräfte. Und die Billardkugel, die hat sich irgendwie in Luft aufgelöst. Aber was noch vorhanden ist, sind diese Kräfte, die quasi den Atomen innewohnen. Und auch da geht die Physik ungefragt hin und sagt, diese Kräfte existieren wirklich. Ja, das ist irgendwas, was wirklich im Universum vorhanden ist. So als reales Phänomen, ne? Was wirklich existiert. Und das ist im Prinzip eine unhinterfragte metaphysische Grundannahme. Also die Physik sagt ja immer, sie sei nicht metaphysisch, aber in dem Zusammenhang ist sie hochgradig metaphysisch, indem sie nämlich behauptet, dass Energie wirklich existiert. Das ist eine hochgradig metaphysische Annahme, gegenüber der die Physik selbst aber blind ist. Sie tut ja immer so, als hätte sie mit Metaphysik nichts am Hut, bastelt sich aber automatisch im Hinterzimmer dann doch eine Metaphysik. Und dem würde ich oder würde Spencer Brown dann radikal widersprechen und sagen, nein, es kann gar nichts wirklich existieren, weil alles, was existiert, sich von etwas anderem unterscheidet. Und das Einzige, was dann doch wirklich existiert, sind mathematische Operationen. Die sind real. Also diese Operationen sind real. Aber das Atom, das ist nicht real. Oder die Energie oder die Bindungskräfte im Atom, die sind nicht real. Das sind mathematische Operationen.
Das hatten wir auch im Vorgespräch. Ich finde das total schwer, mir das vorzustellen. Oder man müsste da erstmal definieren, was man meint, wenn man sagt, etwas ist real. Ich meine, wenn die Billardkugel mir auf den Fuß fällt, dann halte ich die für real. Aber da werden Sie dann sagen, mein Fuß ist halt auch nicht real, sondern Sie ziehen eigentlich eine tiefere Ebene, was die echte Realität ist. Und die besteht halt nicht aus Atomen und Billardkugeln und meinem Fuß.
Also wenn mir die Billardkugel auf den Fuß fällt, dann sind wir schon im weiteren Gespräch des Podcasts. Da kommen wir dann auf Leben und Bewusstsein. Da sind wir dann einen Schritt weiter. Und ehrlich gesagt, man muss diesen weiteren Schritt auch verstehen. Der Einwand ist erstmal berechtigt. Ich würde ihn aber zurückstellen, weil es jetzt
vielleicht so weit. Dann stellen wir ihn zurück, weil das Problem ist immer, wenn jemand sagt, das ist nicht wirklich echt, dann muss man immer fragen, welche Echtheit ist es denn? Weil für mich ist es immer, es gibt so eine Echtheit im Alltagsleben. Ja, dass es sinnvoll ist, ja wahrscheinlich klar, seinen Alltag so zu gestalten, dass ich denke, die Billardkugel ist halt echt in meinem Umfeld. Ja,
das mache ich übrigens auch. Ich halte zwar nichts für real, aber da ich ja ungern Billardkugeln auf den Fuß fallen lasse, ist es natürlich für die Alltagswelt extrem sinnvoll, davon auszugehen, dass Sachen real sind. Und ich gehe eigentlich immer davon aus, dass Sachen real sind, außer wenn ich mich mit Metaphysik beschäftige, dann werde ich feststellen, dass nichts wirklich existiert. Und das ist ja das, was wir gerade machen.
Ja, exakt, da wollte ich nur mal ein bisschen drauf rumreiten, nicht, dass man so hört, aha, der Bröschold glaubt, es gibt keine Billardkugeln. So, ne, das glauben sie auch wirklich, aber das lösen wir am Ende dann auch, warum sie das glauben. Ich wollte das jetzt nur noch schon mal ankündigen.
Sehr schön.
Genau, was ist, weil es geht dann um, was ist Wirklichkeit, ne, und was meinen sie denn damit eigentlich, was wirklich sein soll?
Ne? Ja. Und ich meine, das Interessante ist ja jetzt, dass die Quantenphysik im Prinzip genau das gefunden hat, dass nämlich nichts wirklich existiert. Gut, also hängt dann von der Interpretation der Quantenphysik ab, aber ich weiß nicht, wollen wir mal zum Doppelspaltexperiment gehen, weil das ja so vielleicht das zentrale oder auch anschaulichste Experiment der Quantenphysik ist. Ne?
Ja, das ist der Klassiker. Man sagt ja, wenn man das verstanden hat, dann versteht man die Quantenphysik.
Genau, also ich versuche es mal kurz wiederzugeben. Kleiner Disclaimer, ich bin kein studierter Physiker, aber deshalb sind wir ja zu zweit und Sie können mich dann gerne korrigieren. Also das Experiment findet im reinen Vakuum statt. Das ist, glaube ich, erstmal wichtig, damit nichts die Teilchen, die da unterwegs sind, stören kann. Mhm. Und ich schieße jetzt im klassischen Experiment Photonen, aber man kann es auch mit Elektronen oder sogar mit Atomen machen, durch einen Doppelspalt.
Ja, das sind zwei Schlitze.
Da haben wir schon das Problem. Da stellt sich nämlich die Frage, durch welchen Spalt geht denn jetzt unser Teilchen? Geht es durch Spalt A oder Spalt B? Und dann stelle ich dahinter einen Schirm. und beobachte auf dem Schirm, wo das Teilchen aufschlägt. Machen wir mal das originale Doppelspaltexperiment, dann nehme ich Photonen, also Licht, und zwar eine große Menge Licht, also ganz viele Photonen, und schicke die durch den Doppelspalt. Und hinten am Schirm beobachte ich ein Interferenzmuster. Das heißt, ich beobachte nicht, wie man vielleicht erwarten könnte, zwei Spalte, nämlich das Licht, das durch Spalt A gegangen ist und das Licht, das durch Spalt B gegangen ist, sondern so ein Muster aus parallelen Linien. Und ja, das wäre dann die Welleninterpretation des Lichtes, dass da in Wirklichkeit keine Teilchen durch den Spalt geflogen sind, sondern Wellen. Und Wellen, bei denen kommt es hinter dem Spalt zu einer Wechselwirkung, und deshalb beobachte ich eben dieses Interferenzmuster. Das wäre jetzt das klassische Doppelspaltexperiment, was eigentlich noch gar nichts mit Quantenphysik zu tun hat.
Das hat der Young gemacht. Man könnte auch sagen, wenn man sich das groß, also ich stelle mir das gerne so vor, damit dass man das versteht. Ich nehme eine Wand, hau da zwei Schlitze rein in die Wand und schieß dann zum Beispiel mit Maschinengewehr auf diese Wand. Und dahinter ist zum Beispiel ein Holzbrett oder so. Dann werde ich Einschusslöcher genau hinter den beiden Schlitzen finden, weil die Kugeln sich klassisch verhalten. Die Kugeln werden geradeaus durch die Löcher fliegen, und ich habe dann hinter den beiden Schlitzen schlagen auch genau die Kugeln ein, und ich sehe halt kein Interferenzmuster dieser Kugeln, weil die sich klassisch verhalten. Aber wenn ich jetzt Photonen nehme, dann passiert was total Komisches. Ich kriege auf einmal nicht mehr zwei Linien auf der Wand dahinter, sondern ich kriege mehrere, die auch noch abwechselnd sind in ihrer Intensität. Und
das liegt eben daran, dass wir es nicht mit Teilchen zu tun haben, sondern mit einer abstrakten mathematischen Funktion, nämlich mit der Wellenfunktion der Quantenphysik. Ja. Und tatsächlich, jetzt meine Interpretation der Quantenphysik, da gibt es viele verschiedene, aber ich würde sagen, was wirklich durch diesen Doppelspalt fliegt, ist die Funktion. Also ein abstraktes mathematisches Objekt. Gut, das abstrakte mathematische Objekte können gar nicht fliegen, da wären wir schon bei einem Sprachproblem. Aber vielleicht da kurzer Einschub. Sprachproblem ist nämlich in unserem Zusammenhang sehr wichtig. Die ganze Quantenphysik hat ja ein Sprachproblem. Allein schon der Begriff Teilchen. Der tut ja so, also Teilchen ist ja im Prinzip sehr nah dran an unserer Billardkugel.
Ja.
Und wenn man jetzt einen Quantenphysiker fragen würde, dann würde der sagen, das ist eine sprachliche Notwendigkeit, weil ich sonst einfach nicht sagen kann, was ich meine. Ich kann es als Formel hinschreiben, aber wenn ich jetzt einem Laien erklären möchte, was in der Formel steht, dann muss ich ja von etwas sprechen. Das liegt dann an unserer indogermanischen Sprache. Wir müssen immer etwas haben, mit dem etwas geschieht.
Ja.
Und unsere Sprache ist sehr reduziert. Und deshalb können wir das und kann ich jetzt auch das, was ich in dem Buch beschreibe, nur sehr schwer beschreiben, weil ich auch immer wieder Begriffe wie Teilchen oder wie Gehirn benutze oder wie Billardkugel, die meiner Meinung nach zwar nicht existieren, die ich aber verwenden muss, weil unsere Sprache sehr limitiert ist. Die Sprache ist an der Alltagswelt orientiert, die ist dazu da, dass ich, was weiß ich, mit meinen Artgenossen zusammen ein Rentier erlegen kann. Dann muss ich davon ausgehen, dass die Welt real ist.
Ja.
Deshalb ist sie um Objekte wie Speere und Rentiere orientiert. Aber sie eignet sich sehr, sehr schlecht, um Quantenphysik zu beschreiben. Deshalb machen Quantenphysiker das eben auch mit Formeln, weil es damit funktioniert. Und das nur vielleicht an die Zuhörer, wenn die sich jetzt fragen, Mensch, der Poschold, der sagt immer, der spricht hier von Teilchen, hat aber eben drei Sätze vorher noch gesagt, dass es nichts wirklich gibt. Also es ist eine sprachliche Notwendigkeit.
Ja.
Und genau, also gehen wir nochmal zurück zur Wellenfunktion, die da durch den Spalt fliegt. Und weil es eben nur abstrakte Mathematik ist, die da durchfliegt, kommt eben hinten am Schirm auch das Ergebnis abstrakter Mathematik an, nämlich ein Wellenmuster.
Mhm. Das ist Ihre Interpretation davon, genau, da gibt es ja verschiedene. Wenn ich jetzt nachgucken würde, durch welchen Spalt das Photon fliegt, dann würde das auch nicht mehr passieren, dann hätte ich ein klassisches Verhalten. Was auch noch interessant ist, ne, wenn ich gucken möchte, na Photon, wo bist du jetzt durchgeflogen, gibt's kein Wellenmuster, dann verhält sich das Photon wie ein klassisches Teilchen, also dann wie ein Tennisball oder wie diese Kugel aus meinem Gewehr, was das interessant macht. Ne? Sobald ich nachgucken will, also wenn ich das Geheimnis lüften will, die Natur lässt mich nicht.
Ne? Ja, das war ja die überraschende Entdeckung dann in Zeiten der Quantenphysik, dass ich einfach nur messen muss. Das heißt, ich mache quasi eine Messoperation, und diese Messoperation führt dazu, dass die Welle kollabiert zu einem Teilchen, was immer ein Teilchen sein mag. Sagen wir mal zu einem Messwert, das wäre die bessere,
genau,
bessere Umschreibung, also weil Teilchen gibt es nicht. Aber was ist, es werden Messwerte auf einmal beobachtet. Und diese Messwerte, die liegen im Bereich der beiden Schlitze. Also dann wird das Ding auf einmal zu so einer, wie Sie sagten, Gewehrkugel in dem Moment, wo ich messe. Weil es dann nämlich einen Informationsaustausch gibt zwischen, zwischen Teilchen in Anführungsstrichen und Umgebung. Das ist durch diese Messung. Das heißt, ich muss die Dinger isoliert lassen, also die Wellenfunktion isoliert lassen, damit sie auch Wellenfunktion bleibt.
Ja. Aber schon das ist, eigentlich weiß keiner genau, wie das jetzt wirklich funktioniert. Da gibt es auch verschiedene Theorien drüber. Aber dass es so ist, wurde ganz oft nachgemessen. Also die verhalten sich wirklich so, aber warum das genau so ist, weiß man nicht. Aber da gibt es dann halt wieder diese berühmten Interpretationen, was ja dann eigentlich nur heißt, wir vermuten, dass das so und so ist. Naja, die Viele-Welten-Interpretation, die Kopenhagener Deutung und alles Namen, aber wo wichtige Physiker Theorien haben, aber die können das nicht beweisen. Interpretation ist einfach nur eine Deutung.
Ja, vielleicht nochmal zur Veranschaulichung. Also man kann dieses Doppelspaltexperiment jetzt auch mit richtigen größeren Molekülen machen, die aus bis zu 60 Atomen bestehen. Und da ist einfach nur eine Grenze der experimentellen Physik. Also man könnte, wahrscheinlich wird das auch mit richtigen Fußbällen funktionieren, wenn man es experimentell machen könnte. Das Größte, was man geschafft hat, sind eben so ungefähr Moleküle aus 60 Atomen.
Nee, es sind schon mehr. Über 2000 haben die jetzt schon geschafft. Also okay. Die haben Buckyballs genommen, diese Kohlenstoffbälle, aber die haben jetzt, ich glaube, der Rekord sind schon 2.000 oder 3.000 Atome.
Ah, okay, da bin ich gar nicht mehr up to date. Aber was ich sagen will, ist, dass eigentlich Materie im klassischen Verständnis da durchgeschossen wird und es verhält sich wie eine Welle. Also sprich, die Materie, die existiert eigentlich gar nicht, sondern es existiert nur diese mathematische Funktion. Ja. Und jetzt gibt es also, wie sich isolierte Quantenobjekte verhalten. Da herrscht eigentlich in der Quantenphysik Einigkeit. Die große Frage, wo es den Dissens gibt und die Interpretationen ist, was passiert in dem Moment, wo die Welle kollabiert?
Ja.
Haben wir jetzt in dem Moment, wo wir den Messwert haben, sind wir da in der wirklichen Welt? Die klassische Deutung wäre jetzt die Kopenhagener Deutung, die sagt, ne, da können wir überhaupt gar keine Aussage darüber treffen. Wir können nur das für real halten, was wir beobachten können. Das sind eben, je nachdem, wie wir das Experiment durchführen, Welle oder Teilchen. Und wir können sehr gut damit leben, dass es beide ist. Ja. Beides ist. Und jetzt hätten Sie gerade die viele Welten-Interpretation angesprochen,
ja,
die sich sehr eng deckt oder kompatibel zu dem ist, was ich vertrete. Und das sage ich mit gewissen Bauchschmerzen, denn die ist nicht sonderlich sexy,
Nein. Weil
sie überhaupt nicht sparsam ist.
Die sagt ich nämlich, halte dass die für absolut irre. Ja, ja, aber
ja, die sagt, dass sich das Universum bei jeder Quantenoperation aufspaltet. Womit wir es natürlich mit einer unendlichen Vielzahl von Universen zu tun haben, von denen ein jedes mit einer unendlichen Vielzahl von Kopien unserer selbst bevölkert wird. Also auch ich teile mich in einer Sekunde annähernd unendlich oft.
Yeah.
Bloß ich kann immer nur die Welt beobachten oder eine der Welten beobachten, in der ich weiter existiere als Beobachter. Und
deshalb sieht
es für mich ganz einfach so aus, als würde es nur ein Universum geben.
Ja.
So, und das ist natürlich, gerade wenn man sich mal so mit Wissenschaftstheorie beschäftigt hat, keine besonders sparsame Annahme, von annähernd unendlich vielen Universen auszugehen. Aber sie ist, wenn man ein rechenfreudiges Universum annimmt, was halt sehr gerne rechnet, ist sie nicht unplausibel. Und um zurück zum Doppelspaltexperiment zu kommen, erklärt sie auch sehr schön das Doppelspaltexperiment. Sie sagt nämlich, in Wirklichkeit geht unser Teilchen durch beide Spalten. Nämlich im einen Universum geht es durch Spalt A und in einem anderen Universum, was entsteht, geht es durch Spalt B. Das heißt, Es treten beide Möglichkeiten ein und damit kann ich das Doppelspaltexperiment in allen seinen Varianten erklären.
Ja, ich will jetzt auch nicht zu nerdig werden. Das hat, diese Viele-Welten-Theorie hat auch ein paar Nachteile. Zum Beispiel kann man die Wahrscheinlichkeiten damit nicht abbilden. Ne, wenn ich jetzt, es gibt zum Beispiel auch Wahrscheinlichkeiten, die sind nicht 50-50.
Ja, richtig, ne?
Ich habe eine Quantenwahrscheinlichkeit, die ist 25% und 75% und nach der Viele-Welten-Theorie teilt sich das trotzdem einfach in zwei auf. Es kann sich ja nicht in drei aufteilen. Also ist, wie wahrscheinlich etwas ist, ist dann wieder egal. Das kann ich auch nicht rekonstruieren in dem anderen Universum. Irgendwie gefällt die mir nicht, die Viele-Welten-Theorie. Aber interessant philosophisch ist aber auch, dass man quasi unsterblich wird in irgendeiner Welt, ne, weil sich das Universum so oft teilt, wird es immer eine Welt geben, wo ich, der Garcia oder der Pröschold, das ewige Leben entdeckt hat oder 120 Jahre alt wird oder was weiß immer. Das ermöglicht neue Zeiträume, aber ich finde das sehr unbefriedigend. Vor allen Dingen kann ich das nicht beweisen, dass es viele Welten gibt. Ja, ich kann das, weil es keinen Kontakt zwischen diesen Welten gibt. Ich kann das mathematisch verstehe ich das, aber ich kann es nicht beweisen und irgendwie finde ich das total verschwenderisch. Also das ist nur so ein Bauchgefühl.
Ja, das ist ein sehr interessanter Aspekt. Also ich sagte eben, die Annahme ist nicht ökonomisch, aber dass man es nicht beweisen kann, kommt erschwerend hinzu. Es ist einfach eine spekulative Annahme und ich kann jetzt sagen, ja sorry, es gibt zwar annähernd unendlich viele Universen, aber tut mir leid, ich kann nur eins davon beobachten und von den anderen gehe ich jetzt mal aus. Das ist natürlich auch wissenschaftsphilosophisch, erkenntnistheoretisch sehr fragwürdig.
Ja.
Aber wenn man jetzt mal bei der rein mathematisch-algebraischen Argumentation bleibt, man muss ja mit irgendwas beginnen und meine Setzung ist eben, ich gehe davon aus, dass das Universum rechnet, dann komme ich eben auf, mir gefällt es auch nicht, aber komme ich zu so einer Interpretation. Wobei es jetzt auch nicht ganz so entscheidend ist, ob es jetzt unendlich viele gibt oder nicht. Wichtig ist jetzt in meinem Zusammenhang, es besteht eben aus mathematischen Operationen und nicht aus irgendwie wirklich existierenden Teilchen.
Ja, was ich gut finde, jetzt ist es eine Nerdfolge. Jetzt kann ja sein, das erinnert mich an die Theorie von Stephen Wolfram und seinem Rouliad, also Rouliad von Regeln, der im Endeffekt auch so einen universellen Computer konstruiert hat, der alle möglichen Rechenoperationen und Programme quasi ausführt und durchrechnet und so dann quasi auch jede mögliche Welt am Ende irgendwann erschafft und durchzieht.
Ja, ganz genau. Wolfram beschreibt das Universum ja als Hypergraph.
Ja.
Und Hypergraph besteht im Prinzip auch auf der Basis auf ganz einfachen Regeln. Also im Prinzip ist das, gibt es in einem Hypergraphen nur zwei Arten von Elementen, nämlich Knoten und Kanten. Kann man sich auch sehr schön bildlich vorstellen. Also so, ich stelle mir so einen Raum vor, wo so Knoten drin sind und einige dieser Knotenpunkte sind eben durch Kanten, also durch Verbindungslinien verbunden. Mhm. Und das Interessante ist jetzt, dass auch da, so ähnlich wie wir es ganz am Anfang beim zellulären Automaten hatten, mit ganz, ganz einfachen Regeln unfassbare Komplexität und auch Reproduktion von Komplexität entsteht. Und deshalb ist diese Theorie von Wolfram so interessant. Und sie hat auch formale Ähnlichkeiten mit Spencer Brown, Ähnlichkeiten mit Spencer Brown. Weil im Prinzip habe ich ja Elemente, nämlich Knoten, die ich durch Kanten zueinander in Beziehung setze. Und bei Spencer Brown ist es ganz ähnlich. Ich habe Anzeigen und ich habe Unterscheidungen. Also ich habe auch nur zwei Elemente. Mhm. Und die Anzeigen werden durch Unterscheidungen in Beziehung gesetzt. Also das ist mathematisch verwandt, sagen wir mal so.
Ja, halte ich auch. Also wenn man... Das wollen sie ja, also den Dingen auf den Grund gehen. Man geht dann davon aus, dass die Dinge, dass komplexe Dinge aus einfachen Dingen aufgebaut sind. Und wenn man diese Logik stringent durchzieht, landet man auf der untersten Ebene halt auf einfachen Dingen, aus denen dann komplexe Dinge hervorgehen.
Ja, und jetzt ist aber die Frage, wie genau sind diese einfachen Dinge beschaffen, ne? Und,
darüber haben sie ja das Buch geschrieben, genau.
Da würde ich insistieren und sagen, es gibt nur eine Möglichkeit, die funktioniert, nämlich durch das Treffen von Unterscheidungen und sich daraus entwickelnder Komplexität.
Ja, ich finde es ja auch, genau, wir machen mal weiter. Wir waren jetzt beim Kleinsten, sie ziehen das ja durch. Wir hatten die kleinsten Strukturen. Es gibt auch, wenn man die größten Strukturen behandelt, sehen Sie das da auch am Werk? Also wenn ich mir die kosmischen Dimensionen vorstelle?
Ja, man kann es im Prinzip auch in den großen Dimensionen sehen. Also die Physik-Nerds unter den Zuhörern haben wahrscheinlich alle schon mal den Begriff der Entropie gehört. Und Entropie meint die Anzahl unbekannter Systemzustände. Mhm. Und diese Anzahl unbekannter Systemzustände, und das ist eines der grundlegenden Gesetze, die wir über das Universum kennen, die nimmt zu. Mhm. So, und zwar, sie kann nie abnehmen. Also sie kann vielleicht gleich bleiben, aber sie kann nie abnehmen.
Und die gesamte, man kann auch, früher hatte man gesagt, die Unordnung nimmt zu. Das ist zwar nicht so präzise, aber ja, gesamt betrachtet nimmt sie immer zu, wenn ich das Gesamtsystem betrachte.
Die Unordnung ist das, was wir auf phänomenologischer Ebene beobachten. Was weiß ich, wenn ich eine chemische Reaktion ablaufen lasse, ist das Endergebnis immer Wärme. Und Wärme hat halt mehr Entropie als das Holz oder die Uranbrennstäbe oder was auch immer.
Ja,
das
heißt, oder
in
wenn
dem
ich,
Moment, wo, ja. wo chemische Reaktionen im Universum ablaufen, entsteht Entropie und Wärme ist im Prinzip gestaltgewordene Entropie, weil eben die Information, die vorher da war, ist verloren gegangen, weil einfach unfassbar viel mehr Systemzustände möglich geworden sind, nachdem ich irgendwas verbrannt oder umgewandelt habe.
Ja, ja, ich wollte es nur mal erklären, einfacher so. Also, mein Schreibtisch, der räumt sich niemals von alleine auf. Der wird eigentlich, je länger ich warte mit dem Aufräumen, wird es immer chaotischer werden. Und da muss ich auch nichts zu machen, das macht er von ganz alleine. Und wenn ich den aufräumen will, muss ich wieder Arbeit investieren, um wieder eine Ordnung zu schaffen. Wenigstens auf meinem Schreibtisch. Ich habe dann zwar wieder die Wärme in meinem Zimmer erhöht, durch die Arbeit des Aufräumens der Schreibtisch und die Gesamtentropie wieder erhöht vom Universum, aber so ist das halt. Man koppelt, glaube ich, auch die Zeitachse dann an die Entropieachse. Also wenn man sagt, deshalb vergeht auch Zeit oder daran kann ich das Vergehen von Zeit überhaupt messen, ne, dass die Entropie zunimmt.
Ja, genau. Und jetzt gibt es einen, ich glaube, britischen, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht auch schottischen Physiker, das weiß ich nicht, um die Jahrhundertwende 19. bis 20. Jahrhundert, den Maxwell, der hat das nicht so richtig geglaubt und hat einen Einwand formuliert und ein Gedankenexperiment gemacht und hat gesagt, wir nehmen einen gasgefüllten Behälter, wo ein Gas drin ist und in die Mitte machen wir eine Trennwand mit einem winzigen Loch. Also nehmen wir einen Behälter mit Luft, der ist in zwei Kammern geteilt und da zwischendrin ist ein winziges Loch. Und jetzt nehmen wir ein hypothetisches Wesen an, was schnelle Moleküle von Kammer A durchlässt nach Kammer B und langsame Moleküle von Kammer B durchlässt in Kammer A. Und es wird keine Arbeit verrichtet, sondern es wird einfach nur durchgelassen, was ohnehin da ist. Und dann heizt sich Kammer B nach und nach auf und Kammer A kühlt nach und nach ab. Und das heißt, ich bekomme einen Temperaturunterschied. Und den kann ich dann zum Beispiel benutzen, um eine Turbine anzutreiben. Und das heißt, ich hätte aus nichts Energie produziert und gleichzeitig die Entropie reduziert, weil ich ja geordnet hätte. Ich hätte halt langsame Moleküle in Kammer A und schnelle Moleküle in Kammer B. Und hat gesagt, wenn das möglich ist, dann scheint was an unserem Verständnis der Entropie nicht zu stimmen. Ja. Und damit hat er seinen Zeitgenossen ganz schön eine Denksportaufgabe gegeben. Es konnte nämlich keiner wirklich erklären, wieso dieser Maxwell'sche Dämon, wie er genannt wurde, wieso der nicht funktioniert. Und das Interessante jetzt in unserem Zusammenhang ist, dass erst eine informationstheoretische Betrachtung klar macht, was da vor sich geht. Weil der Dämon, der weiß ja, welche Moleküle er durchgelassen hat und welche nicht. Aber der Außenstehende, für den steckt die Entropie im Dämon. Und deshalb hat im Gesamtsystem die Menge der Systemzustände nicht abgenommen, der möglichen, weil wir nicht wissen, was der Dämon weiß.
Ja.
Und das heißt, wir müssten zum Schluss den Speicher des Dämon löschen. Und beim Löschen dieses Speichers würde genauso viel Wärme wieder ins Universum abgegeben, wie vorher an Entropie reduziert worden ist. Und erst diese informationstheoretische Betrachtung hat klar gemacht, weshalb der Dämon nicht funktioniert. Und gibt auch einen Hinweis, dass wir im Prinzip das Universum nur dann verstehen können, wenn wir es informationstheoretisch betrachten.
Ach, das sehen Sie daraus? Ja, okay, ich dachte doch, der Dämon, ja, der kann auch aus anderen Gründen, glaube ich, nicht funktionieren. Aber es ist ein interessantes Gedankenexperiment, ne? Dass die schnellen Atome, die warm sind, ja, weil das Universum will eigentlich einen Ausgleich haben. Ne? Eigentlich würde sich das vermischen. Das passiert eigentlich nie, dass die Wärme, es fließt immer, die Wärme fließt immer ab und dehnt sich aus und Temperatur gleicht sich aus. Es ist nie so, dass Warmes zu Warmem geht. Das, da müsste ich Arbeit für verrichten. Und wenn dieser Dämon funktionieren würde, hätte ich auch eine tolle Energiemaschine, ne?
Ja, der Witz an dem Dämon ist, dass er halt in dem Gedankenexperiment nur Geist oder Information ist, ne? Und kein Wesen, was da wirklich eine Tür öffnet, dabei würde er Arbeit verrichten.
Genau, er müsste halt wirklich eine Tür öffnen. Und,
also das, dann würde das Experiment nicht funktionieren, sondern man geht jetzt einfach hypothetisch davon aus, dass es funktioniert durch Informationsverarbeitung. Und daran kann man sehr schön sehen, dass das ganze Universum nichts anderes ist als Informationsverarbeitung. Sonst wird der Dämon nämlich funktionieren, wenn es anders wäre.
Jetzt waren wir beim Dämon. Jetzt kommen wir zum Leben. Wo ich dann einigen Folgen sage, wo man dann oft ja sagt, na, das Leben ist doch schon, das kämpft gegen diese Entropie an, gegen den Zerfall. Muss es auch zeitweise, sonst könnte es nicht funktionieren. Also mein Körper, ich brauche eine innere Ordnung. Ja, meine Zellen müssen funktionieren, die dürfen nicht kaputt gehen, die müssen sich reparieren. Deshalb muss ich auch ständig was essen, damit ich am Leben bleibe. Und das liegt an dieser blöden Entropie, die allem zusetzt.
Ja, das ist tatsächlich so, dass auf den ersten Blick Leben gegen diesen zweiten Hauptsatz der Thermodynamik verstößt, weil Leben tatsächlich lokal Entropie reduziert, sonst würden wir ja nicht funktionieren. Ne? Das hat schon Erwin Schrödinger erkannt, also dieser berühmte Quantenphysiker, der mit der Katze passt dann im Zusammenhang mit Leben wieder ganz gut, die Katze, ja. Also auch die Katze, gut, die macht im Prinzip was anderes, die ist entweder tot oder lebendig, aber jetzt im Zusammenhang mit Leben ist sie ein geordneter Zustand, der sich in einer chaotischen Umwelt reproduziert und scheint deshalb gegen den zweiten Hauptsatz zu verstoßen. Und der Witz ist jetzt, dass man das Gesamtsystem wieder in den Blick nehmen muss, nämlich das Gesamtsystem Katze-Umwelt. Und jetzt wird es unappetitlich, aber so eine Katze, die produziert auch irgendwie Fäkalien. Und die sind halt Dinge mit sehr hoher Entropie. Das heißt, im Gesamtsystem Katze-Umwelt erhöht sich trotzdem die Entropie. Und damit bleibt auch trotz der Katze der zweite Hauptsatz gültig.
Ja, aber das Leben muss trotzdem, das Leben muss das tun, sonst könnte es nicht funktionieren, das meine ich. Also es muss lokal die Entropie halt so ein bisschen besiegen, um überhaupt leben zu können. Das meine ich. Und das ist so ein Prozess, der man nur im Leben, glaube ich, findet. Ne? Ich glaube, sonst alle anderen Prozesse tun das halt nicht.
Fand ich ganz gut. Ja, möglicherweise, weiß ich nicht, Computerfestplatten oder weiß ich nicht, alle Informationsspeicher reduzieren im Prinzip Entropie, bloß nur auf Kosten, dass sie in ihrer Umwelt die Entropie erhöhen. Ne?
Ja, so, aber die machen das nicht von sich aus. Ne? Weil sie haben Kapitel überleben, auch da gucken sie ja, was Spencer Brown und Leben oder die Unterscheidung, also was hat das mit Leben denn dann zu tun?
Ja, Spencer Brown hat sich gar nicht mit Leben beschäftigt, aber ich hatte es ganz am Anfang gesagt, dass einer seiner bekanntesten Interpreten das getan hat.
Ja.
Oder zwei sehr bekannte Interpreten, nämlich Humberto Maturana und Francisco Varela. Und die haben sich in der Tat intensiv mit der Differenztheorie von Spencer Brown beschäftigt und haben einen neuen Begriff geprägt. Jetzt wird es wieder abstrakt. Und zwar haben sie gesagt, Leben, das sind im Prinzip selbst reproduzierende Netzwerke von Prozessen.
Mhm.
Und ich glaube, das Entscheidende in unserem Zusammenhang ist das Selbstreproduzierende. Also wenn man sich das Universum jetzt vorstellt als einen Informationsverarbeitungsvorgang, dann ist im Prinzip Leben eine Form der Informationsverarbeitung, die sich von diesem Hauptvorgang abgekoppelt hat, die also eine gewisse Autonomie gegenüber dem erlangt, was in der Umwelt gerechnet wird. Mhm. Also wir haben diesen Rechenvorgang, den nennen wir mal Universum. Und da drin fangen jetzt so ein paar Bereiche an, verrückt zu spielen, indem sie sich ständig selbst reproduzieren. So, und das ist im Prinzip vereinfacht gesagt Leben.
Also, wenn Sie das wieder runterbiegen auf dieses Mathematische, was also die wirkliche Welt in Anführungsstrichen, dann würden sich da auch Strukturen reproduzieren.
Genau, also das Universum rechnet ja und Lebensformen rechnen, bloß sie rechnen auf eine andere Art und Weise. Und das ist das, was in der klassischen Wissenschaftsphilosophie Philosophie wahrscheinlich mit Emergenz gemeint ist. Man fragt sich ja immer, ja, wie kann das sein? Wie kann da was entstehen, was vorher nicht schon in den Dingen angelegt ist? Ne? Also ich habe da, was weiß ich, einen Termitenhügel und die Termite ist doof und baut aber zum Schluss ein Gebäude, was ein Architekt nicht besser hätte entwerfen können. Also entsteht ja aus was sehr Einfachem etwas, was vorher scheinbar nicht angelegt ist. Und das hat halt in der oder gibt in der Wissenschaftsphilosophie immer wieder Zoff, wie das sein kann. Ist auch nicht auf das Phänomen des Lebens beschränkt, sondern am bekanntesten vielleicht auch bei der Entstehung des Geistes. Wie kann das sein, dass aus toter Materie Geist entsteht, wenn der Geist nicht vorher schon angelegt ist? Greife ich jetzt schon ein bisschen vor.
Ist er ja vielleicht. Man müsste auch fragen, ob die Termite dann wirklich, ob man die Termite wirklich als simpel bezeichnen darf. Also jetzt gerade bei Leben, aber man sagt zum Beispiel auch, dass ein Sandhaufen hat emergente Eigenschaften, die ein einzelnes Sandkorn nicht hat. Wenn ich ein einzelnes Sandkorn betrachte, kann ich daraus vielleicht nicht das Verhalten sehen, dass so ein Sandhaufen hat, also der Winkel, wo wann es anfängt abzurutschen und sowas alles, ja. Das steckt in dem Sandkorn aber scheinbar doch mit drin.
Ja, also meiner Meinung nach beruht dieses Rätsel um die Emergenz auf einem Missverständnis, nämlich auf dem Missverständnis, dass überhaupt etwas existiert. Das ist ja schon gesetzt. In dem Moment, wo ich davon ausgehe, dass Dinge existieren, kann ich mich wundern, dass auf einmal Leben oder Geist in denen angelegt sein soll und vorher nicht da war. Dann komme ich halt in Probleme. Aber wenn ich jetzt sage, das Universum, das rechnet einfach nur, dann kann ich ganz einfach sagen, Lebensformen rechnen auf eine andere Art und Weise. Und dadurch, dass ich ein anderes oder ein eigenständiges rechnendes System habe, verstricke ich mich nicht in diesen Widersprüchen, in die ich komme, wenn ich von Emergenz ausgehe. Also es ist eine viel elegantere Form, das aufzulesen, diesen scheinbaren Widerspruch.
Ja, ich weiß nicht, ob Sie da nicht mogeln, aber ja. Es ist halt total schwierig. Ich finde auch, das ist einfach ein schweres Thema, was Sie sich da ausgesucht haben.
Um es nochmal zu vereinfachen, wir hatten ja angefangen mit dem Begriff der Unterscheidung und vereinfacht gesagt, erhält sich Leben, indem es sich, so simpel es ist, von seiner Umwelt unterscheidet. Das heißt, wir haben die ganz einfache Unterscheidung System-Umwelt. Ganz basal, ganz einfach, weil ich versuche es ja eigentlich nicht, es kompliziert zu machen, sondern ich will es ja einfach nur einfach machen. Und Spencer Brown will es eigentlich auch nur auf einfache Prinzipien runterbrechen. Und das Einfachste ist das diejenige der Unterscheidung. Und damit können wir auch sehr schön das Leben beschreiben. Also es ist eine Idee, die ich jetzt von Varela geklaut habe. Der sagt nämlich nichts anderes, dass im Prinzip das Kriterium der Unterscheidung ein hinreichendes ist, um das Phänomen des Lebens zu beschreiben oder zu erklären aus sich selbst heraus. Also zu beschreiben ist schon schwierig, weil dann gehe ich davon aus, dass da wirklich was ist, was man objektiv beschreiben kann. Also das Leben unterscheidet sich selbst von seiner Umwelt. Das ist wichtig bei Varela, dass es eben selbst organisierend ist.
Also ich meine, all die Probleme, die ich damit habe, die liegen daran, dass ich eigentlich etwas weiter denke. Das ist schon mein Fehler. Ne? Ich mache vielleicht Interpretation und also ich verlaufe mich quasi in meinem Fehler, Denkfehler, den ich mache, weil ich da zu weit gehe.
Ja, es ist ja die Frage, ob wir bestehende Annahmen nutzen und die immer komplexer werden zu lassen. Aber ich versuche eigentlich umgekehrt zu denken. Also ich versuche Vorannahmen im bestehenden Denken aufzuzeigen. Und die einfachste Vorannahme ist eben, dass Dinge existieren. Also das ist so fest in uns drin, diese Annahme, dass es unfassbar schwer fällt, das davon loszulassen. Also im Prinzip will ich ja einfach nur, und da sind wir dann auch wieder beim Buddhismus, das Nicht-Anhaften, das Loslassen von Bekanntem, das führt zur Erkenntnis. Ne? Und das führt dann zu der Einsicht, dass es einfach nur rechnet und dass nichts wirklich existiert.
Ja, der Buddhismus, der will ja diese Auflösung von Subjekt und Objekt eigentlich haben, ne? Wo er auch meint, das wäre eine künstliche Trennung, dass ich das Einssein erfahren könnte, nur indem ich mein Ego oder das Ich als Subjekt und das Objekt, dass wir eins sind und dass ich das auflösen muss.
Ja, da sind wir ganz nah dran an Spencer Brown, ne? Der sich ja auch, hatten wir eingangs, auf den Buddhismus beruft. Ist auch ein Begriff, den wir noch gar nicht hatten und der ganz zentral ist. Das ist derjenige des Beobachters. Sie sagten gerade, es gibt eine Unterscheidung, ich erinnere mich jetzt nicht mehr ganz genau, vor 10, 20 Sekunden zwischen Subjekt physischen und psychischen, oder was sagten Sie?
Ne, Objekt und Subjekt.
Ah, Objekt, Subjekt, sorry, genau, das war der Punkt. Genau, und diese Unterscheidung, die unterwandert Spencer Brown, indem er den Begriff des Beobachters einführt. Der Witz ist nämlich ganz einfach, dass beim Beobachten das Beobachtete immer das Beobachtete als etwas erscheinen muss, also als Objekt.
Ja.
Das aber gleichzeitig die Beobachtung von einem, eine Beobachtung rein mathematisch abstrakt. Ich bin jetzt nicht beim Lebewesen mit Haut und Haaren, ne? Sondern wenn man einfach diese mathematische Operation des Beobachtens nimmt, ist im Prinzip nichts anderes als Unterscheiden. Und im Unterscheiden werden Subjekt-Objekt aufgelöst. In diesem Vorgang, das ist das Wichtige, dass es ein Vorgang ist. Im Vorgang des Unterscheidens werden Subjekt und Objekt aufgehoben und damit eine ganz alte und problematische Setzung der Philosophie Subjekt-Objekt oder epistemisch-ontologisch. Also was weiß ich über die Welt, was existiert wirklich? Das wird unterwandert von Spencer Brown, indem er sagt, viel zu kompliziert, wir unterscheiden einfach. Und im Prozess des Unterscheidens haben wir den Eindruck, dass etwas erscheint. Das ist aber nur ein Phänomen.
So als ob quasi, aber es ist nicht wirklich. Ja, das ist alles ja sehr schwer zu verinnerlichen, weil man halt so anders denkt. Aber ich glaube auch, dass die Substanz, also der Urgrund, so ähnlich vielleicht sein muss, damit das irgendwie überhaupt funktionieren kann. Weil sie wollen ja auch mit einer gewissen Logik, man erwartet ja schon, dass das System konsistent ist, eine Logik hat und irgendwelche Regeln, die es befolgt, die muss es auch geben. Wir beide existieren, das System scheint stabil zu sein, das gibt es seit Milliarden Jahren.
Ja, damit wären wir eigentlich wieder da, wo wir gestartet sind, nämlich bei den zellulären Automaten. Auch die basieren ja auf Regeln.
Ja.
Und die sind auch eigentlich nochmal ein sehr schönes Bild, um dieses Phänomen des Lebens verstehen zu können. Also ich habe im Prinzip einen Rechenvorgang mit sehr einfachen Regeln und basierend auf diesen einfachen Regeln erzeuge ich Strukturen, die sich selbst erhalten. Mhm. So, jetzt ist es natürlich bei Conways Game of Life so, das lebt nicht wirklich. Das ist einfach nur ein Computerprogramm, was bei gegebenen Ausgangsbedingungen immer wieder den gleichen Endzustand erreichen wird.
Ja.
Aber bei Spencer Brown ist das Schöne ja, das ganze Ding rechnet asymmetrisch, weil ich immer nur eine Seite der Unterscheidung anzeigen kann. Und das heißt, es ist immer wieder die Entstehung neuer Formen möglich. Und es sind dann eben auch diese selbstreproduzierenden Systeme möglich, die uns aus unserer Wahrnehmungswirklichkeit als Lebensformen erscheinen. Also im Prinzip ist das Kernargument ein evolutionäres. Ja, also die Evolutionstheorie, die tut ja immer so oder wird immer dahingegen interpretiert, dass physikalische Entitäten, also Leben, sich durch Evolution optimiert. Das heißt, es wird immer nur die biologische, die physische Seite gesehen.
Ja.
Aber im Prinzip, und das ist jetzt ein Kern meiner These, ist, dass das Erscheinen einer Welt als solches, also das Bewusstsein als solches, selbst eine evolutionäre Errungenschaft ist. Das heißt, wir haben diese rechnenden Dinger, wir stellen uns nochmal diese Muster vor, die über diesen Bildschirm wandern, in zellulären Automaten.
Das ist auch alles, was da ist, so müssen wir uns das vorstellen. So, das ist die Basis,
Das ist die Basis und die geraten durch einen evolutionären Prozess in Konkurrenz miteinander und beginnen deshalb, Modelle ihrer Umwelt zu entwickeln. Die gucken dann, es ist ein evolutionärer Vorteil für die, zu berechnen, was außerhalb von ihnen selbst gerechnet wird.
Ja.
Und daraus entsteht ein Weltmodell und daraus entsteht letzten Endes Bewusstsein. Und im Prinzip, ich glaube, wenn man den Punkt verstanden hat, dann versteht man vielleicht auch besser, was ich meine, ist das Ganze, Bewusstsein ist am Ende des Tages eine evolutionäre Errungenschaft von rechnenden Systemen, die sich selber erhalten wollen. Natürlich habe ich jetzt den Eindruck, ich renne als realer Mensch in einer realen Welt rum. Das ist aber nur so, weil ich dadurch einen Überlebensvorteil habe, weil es einfach Sinn macht, davon auszugehen, dass ich wirklich existiere. Dadurch kann ich halt besser gegen den Höhlenbären kämpfen oder noch früher vielleicht, keine Ahnung, als Amöbe irgendwelche Bakterien fressen.
Ja.
Das Entwickeln eines Weltmodells ist ein evolutionärer Vorteil von rechnenden Prozessen.
Aber
also,
Sie
das
sind
ist im
doch
Prinzip
trotzdem,
Kern der These.
Sie sind doch trotzdem was. Also Bernd Pröschold ist ja dann in dem System trotzdem irgendein Abschnitt auf diesem rechnenden Matrix.
Ja, das ist jetzt die virtuelle Realität. Also in dem Moment, wo sich dieses Bewusstsein evolutionär durchgesetzt hat,
genau, aber es geht
kann ich natürlich virtuelle Realitäten bilden, in denen ich davon ausgehe, dass es andere Menschen gibt und in denen sich dann Sprache entwickelt, in denen sich Kooperation entwickelt, in denen sich abstrakte Symbolbildung entwickelt, wo dann zwei Podcast-Host und ein Podcast-Gast miteinander irgendwie einigermaßen sinnvoll reden können. Ja. All das ist ja eine Folge dann davon.
Ja, aber das meine ich ja mit meiner Existenz. Also es gibt mich, ja, als, wir kommen auch gleich noch zum Bewusstsein, es gibt eine Repräsentation von mir in diesem riesigen Game of Life, also in dieser Matrix, wie auch immer, die in der echten Wirklichkeit existiere ich ja trotzdem.
Ja, zwar, das ist eine
also meine Welt ist jetzt virtuell, aber es gibt mich. Und wenn die Höhlenbär-Matrix die Bernd-Pröschold-Matrix auffrisst in dieser virtuellen Welt, geht die Matrix Bernd Pröschold trotzdem kaputt.
Ja, genau. Natürlich, wenn der Rechenvorgang, auf dem Bewusstsein aufgesetzt ist, zerstört wird, dann ist auch erstmal die Basis. Wenn die Basis weg ist, hört auch das Bewusstsein auf zu rechnen. Das ist ja,
genau, also sie können trotzdem sterben in der Matrix, das meine ich. Nur das, was wir jetzt sehen, das ist ja wie in dem Film Matrix. Deshalb sage ich das Wort jetzt ein paar Mal, wo man ja auch sagt, das, was wir sehen oder so, die Realität sieht nicht wirklich, die Realität ist ja eh mal eine Interpretation, wenn ich mal gucke. Ich sehe nicht das volle Farbspektrum, meine Sensoren, es ist absolut reduziert, was ich über die Welt überhaupt wahrnehmen kann. Und da sagen sie ja noch hardcoreiger, nee, die gibt's überhaupt nicht. Aber irgendwomit muss ich ja arbeiten, ja?
Ja, das stimmt, da bin ich wahrscheinlich tatsächlich noch ein bisschen radikaler. Der Physiker, der sagt ja einfach, wie die Welt erscheint, ist komplett beliebig. Aber er geht immer noch davon aus, dass sie existiert.
Ja.
Und ich sage, dass das Erscheinen einer Welt als solcher schon eine evolutionäre Errungenschaft ist, weil die Welt gibt es eigentlich nicht. Wir haben einfach nur mathematische Prozesse und dadurch, dass sie sich selbst reproduzieren, erhalten sie sich und können sich von ihrer Umwelt abgrenzen. Und da sie auch beobachten, ja, Beobachtung ist ja bei Spencer Brown schon angelegt, kann ihnen dann am Ende des Tages auch eine Welt erscheinen. Und alles, was wir im Alltag erleben, sind dann am Ende des Tages operative Fiktionen. Natürlich gehe ich davon aus, dass ich ein Mensch bin, der wirklich existiert und gerade in einem Podcast-Gespräch ist, weil das einfach anschlussfähig ist an soziale Systeme, davon auszugehen, ne?
Ja, sichert halt auch Überleben. Ich glaube auch das erinnert mich halt ein bisschen auch an, das habe ich gerade hier nochmal nachgeguckt, an das Buch My Big Toe von Tom Campbell. Der ähnlichen Ansatz hat auch, dass er meint, dass wie wir die Welt wahrnehmen, überhaupt nichts mit der eigentlichen Struktur der Welt zu tun hat, sondern wir nehmen die wahr aus evolutionären Gründen, weil es praktisch ist. Der hat das Beispiel, dass wir die Welt sehen wie so ein Desktop auf dem Computer zum Beispiel, wo alles ordentlich angeordnet ist und funktional ist. Aber dahinter verbirgt sich natürlich ein Rechner und eine Festplatte und irgendwelche anderen Prozesse. Der möchte damit auch erklären, dass es halt bestimmte paranormale Phänomene zum Beispiel geben kann, weil mein Geist im Endeffekt dann diese Matrix, die da drunter liegt, doch manipulieren kann und dann physikalische Dinge vielleicht machen kann, die laut der Physik nicht möglich sind. Ja, ich weiß nicht, wie weit Sie da gehen würden, aber ja, daran hat mich das erinnert.
Ja, sich schon eine gewisse Analogie, ne? Weil ich gehe jetzt davon aus, dass, also der physikalische Mainstream geht ja davon aus, dass das Bewusstsein ein Produkt des Gehirns ist. Das heißt, das Gehirn, das macht irgendwas und man weiß zwar nicht genau, wie es funktioniert, bringt aber zum Schluss Bewusstsein hervor. Und wenn ich jetzt von rechnenden Netzwerken ausgehe, ne, dann sind im Prinzip diese Informationsnetzwerke sind das Bewusstsein und die erzeugen dann im Gedankenexperiment, dass ich mir einen Schädel aufschneide und dann in diese eiweißhaltige Masse da reinblicke, die erzeugen das Gehirn. Ne? Und in dem Moment, wo ich sage, das Gehirn ist ein Produkt des Bewusstseins, da werden natürlich auch Dinge möglich, was weiß ich, Telepathie oder Ähnliches, die ausgeschlossen sind, wenn ich rein dem physikalistischen Paradigma folge.
Ja, und unser Gehirn hat ja das, diese berühmten Qualia, dass ich das Gefühl habe, ich zu sein, muss das dann diese rechnende Substanz auch können? Also ist das dann diese Selbstreferenz, dass ich sie sehe, dass ich meinen Tee schmecke, den ich hier gerade trinke, muss diese Fähigkeit dann auch vorhanden sein?
Ja, also da sind wir jetzt schon mitten im Leib-Seele-Problem, also der Frage, wie kann es sein, dass, wenn man jetzt mal im klassischen physikalistischen Paradigma bleibt, diesen komischen Neuronen, die da feuern, eine Welt erscheint, weil da passiert ja was qualitativ Neues, ja, also ich erlebe etwas, es fühlt sich irgendwie an zu sein, wie ich bin, und egal, ja, wie gut ich jetzt die Gehirnströme von Bernd Poschold messe, ich werde nicht wissen, wie es sich gerade für ihn anfühlt, Bernd Poschold zu sein, ne?
Genau.
Und das kann im klassischen Paradigma nicht erklärt werden, und in der Differenztheorie ist natürlich Bewusstsein zu erklären auch unfassbare Herkulesaufgabe, ja, aber es ist zumindest mal grundsätzlich kein Wunder, was da passiert, weil wir ja den Beobachter schon auf ganz elementarer Ebene haben. In dem Moment, wenn ich sage, der einfachste Vorgang im Universum ist derjenige des Unterscheidens. Ich könnte auch sagen, der einfachste Vorgang ist derjenige des Beobachtens. In dem, ja, Moment, wo beobachtet wird, ist es auch kein Wunder mehr, dass eine Welt erscheint und dass sich die Welt auf irgendeine Art und Weise anfühlt.
Ach, war der Muster, da hatten wir Vorgespräche auch, da bin ich immer mit Religion um die Ecke gekommen, wo ich dann gesagt habe, der erste Beobachter, der unbewegte Beweger, heißt es denn, dass ich das, bevor alles entstanden kann, dass die erste Beobachtung gemacht werden musste, die erste Unterscheidung? War das das Initiale?
Das ist eine extrem gute Frage, über die ich lange nachgedacht habe. Also meine Interpretation ist, wir hatten ja eben mit dem Nichts angefangen. Mhm, ne?
Ja.
Und haben gesagt, dass das Nichts Paradoxie ist, weil es eine selbstbezügliche Totalität ist. Und damit kommt eine Unterscheidung in die Welt, nämlich aus Nichts und Nichts-Nichts. Und damit kommt die Einheit der Unterscheidung in die Welt. Und damit habe ich die Dreiheit. Und im Prinzip habe ich mit der ersten Unterscheidung auch die erste Anzeige, weil ich kann immer nur eine Seite anzeigen. Und das heißt, der Beobachter, der zieht sich quasi an den eigenen Haaren selbst aus dem Sumpf, mhm, durch die erste Unterscheidung, die aus dem Nichts entsteht. Also wir sind jetzt hier bei abstrakter Logik und da kann man mir auch zu Recht widersprechen, aber so ähnlich muss es einfach funktioniert haben, weil es keine andere Möglichkeit gibt. Also auch Spencer Brown wird da sehr vage und sagt, nur das Nichts ist leicht genug, um von alleine loszugehen und die erste Unterscheidung in die Welt zu bringen. Also er drückt es noch schwammiger aus.
Ja.
Also irgendwie oder so ähnlich muss es losgegangen sein. Aber in dem Moment, wo wir die erste Unterscheidung haben, fängt das Ding an zu rechnen und der Beobachter ist da, weil immer nur eine Seite der Unterscheidung angezeigt werden kann. Also das ist auch nochmal so ein Grundding bei Spencer Brown, dass er quasi die Zeit in die Mathematik einführt. Ja, also früher hat man immer gesagt, eine Unterscheidung, das sind einfach, besteht aus zwei Seiten. Und bei Spencer Brown ist der Witz, dass er sagt, ja, das sind zwei Seiten, ich kann aber erst die eine anschauen und dann die andere. Oder ich kann erst die eine anschauen und dann quasi einen Schritt zurücktreten und die Einheit der Unterscheidung sehen. Und auf diese Art und Weise kommt der Beobachter in die Welt. Das ist das Revolutionäre bei Spencer Brown. Und der Moment, wo der Beobachter in der Welt ist, es ist kein Wunder mehr, dass hinreichend komplexen Prozessen eine Welt erscheint.
Bin ich ein Beobachter?
Ja klar, das kann man ja ganz einfach sehen. Deshalb ist das Ich ja auch widersprüchlich. Also ich hatte ja eben gesagt, das Nichts ist eine Paradoxie. Mhm. Aber auch das Ich ist auch eine Paradoxie, weil um zu sehen, dass ich bin, muss ich mich ja in einen beobachtenden und einen beobachteten Teil aufspalten, mhm, und bin deshalb gar nicht mehr das Ich, was ich zu sein glaube. Und das klingt jetzt sehr mathematisch abstrakt, aber das fühlt sich für mich tatsächlich, wenn ich drüber nachdenke, total komisch an, wenn ich mir jetzt vorstelle oder die Zuhörer sich vorstellen, wo immer man gerade sitzt, der eine sitzt vielleicht gerade auf dem Sofa, der andere steht in der Küche, und Gedankenexperiment, man betrachtet sich jetzt einfach mal von außen. Ne, man, mhm, sieht sich jetzt von außen da, wo man gerade immer sitzt, steht oder geht, sieht man sich. Das ist doch komisch, dass in diesem Wesen, was man da gerade sieht im Gedankenexperiment, jemand drin ist, dass er glaubt, er selbst zu sein. Das ist doch total, also für mich fühlt sich das komisch an tatsächlich. Es ist also mehr als ein logischer Taschenspielertrick. Also da stimmt doch was nicht. Und das ist eben diese Paradoxie, die mit Spencer Brown in die Welt gekommen ist, die ist natürlich auch in unserem Ich. Deshalb ist das ganze Ding ja auch nur eine operative Fiktion, weil es unlogisch ist. Oder weil es halt einfach widersprüchlich ist, das Ich.
Aber ich dachte, der Spencer Brown lässt das zu.
Der lässt das zu, genau. Also ich habe es gerade auch etwas unglücklich formuliert, weil ich gesagt habe, das ist ein Widerspruch.
Aber ja,
genau,
das wäre falsch genau oder nicht möglich. Aber
nee, genau das ist der Witz. Also es ist genau, der Witz, was Spencer Brown, dass er es zulässt. Und alle Mathematiker und Philosophen vor ihm haben immer gesagt, das müssen wir vermeiden, das ist falsch, das kann nicht sein. Und Spencer Brown sagt, nee, wir müssen es zulassen, weil sonst kann gar kein Universum losgehen. Ja, und es auch Bewusstsein kann nicht funktionieren, in dem Moment, wo ich die Paradoxie nicht zulasse.
Ja, darüber haben wir auch im Vorgespräch, ich habe mir noch mehr, ich glaube, da fällt auch langsam der Groschen bei mir. Das ist nur einfach, sie hätten vielleicht über ein einfaches Thema schreiben können, aber das ist wirklich, das ist nicht leicht, aber sehr interessant. Weil sie gehen ja die schwersten Fragen überhaupt an, die es gibt.
Ja, das ist irgendwie, das mache ich auch nicht, weil es mir so viel Spaß macht, sondern weil ich die Antwort wissen will. Das hatte ich schon als Kind, habe ich schon nicht verstanden, was wir gerade hatten. Ich habe schon immer als Kind gedacht, es kann doch nicht sein, dass ich bin. Also ich habe das immer schon für ganz komisch und unmöglich gehalten. Und die andere Seite der Medaille, ich habe auch nie verstanden, warum es eine Welt gibt. Es kann eigentlich nicht sein, weil das nichts viel einfacher ist.
Ja.
So, und erst mit Spencer Brown bin ich drauf gekommen, wie das möglich ist, indem man nämlich die Paradoxie zulässt. Also es ist unfassbar wichtig, die zuzulassen. Und also ich hoffe, dass sich das auch im Mainstream im Laufe der Zeit durchsetzt, diese Einsicht, dass nur wenn wir Paradoxie zulassen, kommt Dynamik in das Universum. Und ansonsten werden wir immer in der Statik verharren und die wird dann unlogisch, siehe Gödel, der dann feststellt, dass jedes hinreichend mächtige formale System widersprüchlich wird.
Ja, der hat den Mathematikern so ein bisschen die Suppe versalzen, weil die dachten, oh, wir können ein in sich geschlossenes, großes mathematisches System aufbauen, was widerspruchsfrei ist und dann, ist einfach nicht möglich.
Genau, es geht um die Grundlagen der Logik und früher dachte man könnte die Logik einfach logisch aus sich selbst heraus begründen und Spencer Brown zeigt, nee, man kann die Logik nur durch Algebra begründen. Man muss erstmal eine Unterscheidung treffen und dann kann man als Teilbereich davon Logik betreiben. Aber man muss erstmal die Paradoxie zulassen.
Mhm. Wenn Sie die reine... Hat das für Sie irgendwelche religiösen Implikationen? Also, dass man einen Gott annehmen sollte oder nicht braucht oder unbedingt braucht oder hat das daraus irgendwelche Auswirkungen Ihrer Meinung nach?
Ja, gewaltige, die ich auch, als ich angefangen habe zu schreiben, nicht gesehen habe, aber tatsächlich, wenn man zum einen erklären kann, wie aus algebraischen Operationen das Universum losgeht und wie dann aus, komplexen, selbstreproduzierenden Prozessen Leben losgeht, wird Gott ja überflüssig. Also im Prinzip hat es schon eine starke atheistische Schlagseite, die ich gar nicht intendiert hatte, die sich aber beim Schreiben ergeben hat. Wobei trotzdem das Ganze noch so einen Hauch von Mystik behält. Denn ist das nicht verrückt, dass irgendwie algebraische Operationen das Erleben einer Welt, auch einer geordneten Welt zufolge haben? Das ist doch der Wahnsinn. Also das erhöht dann quasi noch mein Staunen vor der Schöpfung, auch wenn die Schöpfung aus sich selbst heraus passiert ist. Also es ist...
Ja, man könnte auch... Gott ist noch krasser, als sie angenommen haben, könnte man ja dann auch sagen, aber...
Die Evolution ist krasser, als ich angenommen habe, weil vorher war Evolution für mich einfach nur so eine Darwin'sche Nummer, die halt aus kleinen Dinosauriern große gemacht hat. Aber jetzt ist das halt ein Ding, was dazu führt, dass Rechenprozessen eine Welt erscheinen. Das ist und zwar eine sehr komplexe und vielschichtige und auch schöne Welt. Also das ist schon sehr, sehr verrückt. Also ich sag mal, das Prinzip der Evolution wird zu einem gottgleichen Status erhoben, könnte man vielleicht etwas metaphorisch resümieren.
Ja, ich halte das auch für einen modernen Ansatz, den Sie haben. Der passt auch zur heutigen Zeit einfach und auch Dinge als Prozesse zu betrachten, finde ich immer ganz, ganz schlau. Also, dass man sagt, das sind interaktive Systeme, die da agieren. Da ist nichts in Stein gemeißelt und es ist auch überhaupt nichts fest, sondern es ist alles immer im Fluss. Ja, es ist ein unendlicher Prozess und diese Strukturen von Laws of Form lassen halt auch oszillierende Strukturen zu, also diesen Zeitfaktor, was ganz interessant ist. Also dieses Gebilde lebt dann quasi so ein bisschen, es interagiert die ganze Zeit.
Genau, es bringt die Zeit in die Mathematik rein. Und dieses, dass alles in Bewegung ist, ist ja auch schon eine sehr alte Erkenntnis. Das gab es ja schon bei Heraklit oder es wird zumindest Heraklit zugeschrieben in der Philosophie, dieses alles fließt. Also im Prinzip hat man das immer schon gewusst. Und auch der Buddhismus hat es auch immer schon gewusst. Also man hat durch Meditieren, also die Meditierende finden raus, dass nichts wirklich existiert. Also und zwar durch Introspektion, einfach nur indem sie lange und intensiv genug in sich reinschauen, löst sich die Welt auf. Und dieses der Meditierende kann das aktiv erleben und man kann es sich eben auch analytisch erschließen, so wie Spencer Brown das getan hat.
Ja, und dann hatte ich sie noch gebeten, ein bisschen Zeit haben wir noch, das ist der Anomalistik-Podcast. Wir müssen auch noch ein paar anomalistische Sachen da reinbringen. Und da habe ich sie gefragt, ja, lässt es denn, sind irgendwelche Dinge vielleicht möglich, die rein physikalistisch nicht möglich wären? Und da haben sie gesagt, ja, sowas wie Reinkarnation wäre vielleicht dann drin.
Ja, genau. Also ich muss jetzt als Disclaimer sagen, mich interessiert dieses Phänomen der Reinkarnation, haben sie, glaube ich, auch schon mal eine Folge zugemacht.
Ja.
Könnte jetzt keinen Fall aus dem FF zitieren, aber grundsätzlich habe ich schon so, bin ich grob mit der Materie vertraut. Ist übrigens ja auch ein Thema, was inzwischen Mainstream-tauglich geworden ist. Der Deutschlandfunk hat jetzt aktuell eine Folge über Reinkarnation gemacht, und zwar von zwei Naturwissenschaftlern, und die mussten dann auch sagen, es ist schon verrückt, was da passiert, ne? Also das quasi Kinder sind es meistens, kleine Kinder, ich glaube so 2, 3, 4 Jahre ist ein interessantes Alter, die halt einfach anfangen, von ihrem vergangenen Leben zu erzählen und wo dann durch Recherchen rauskommt, ja Moment, diese Person gab es wirklich und das, wovon das Kind erzählt, gab es auch alles wirklich und da gibt es wirklich frappierende Fälle. Und im physikalistischen Paradigma ist das natürlich nicht erklärbar, denn wenn ich sage, dass das Gehirn das Bewusstsein hervorbringt, dann hört das Bewusstsein mit dem Tod des Gehirns auf zu existieren und Reinkarnation kann es nicht geben.
Ja.
Wenn ich jetzt aber sage, alles, was wirklich existiert, sind selbst reproduzierende Netzwerke von Prozessen, dann ist das Gehirn ein Phänomen, was diesen Prozessen erscheint. So, und damit kann ich zwar immer noch nicht erklären, wie Reinkarnation funktioniert. Also wir haben ja auch viel von unserem Universum überhaupt noch nicht verstanden. Siehe so dunkle Energie, dunkle Materie. Also wir wissen ja, wir kratzen ja nur oben an einem sichtbaren Teil des Eisberges rum.
Ja.
Aber es ist zumindest möglich, wenn es diese selbstreproduzierenden Netzwerke von Prozessen gibt, dass die sich, was weiß ich, wo die sich reinschreiben, in welche Strukturen und dadurch auch den Tod überdauern. Also
ja.
Ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber ich kann sagen, dass wenn man diese Idee ernst nimmt, es zumindest nicht mehr unmöglich ist, so wie es das physikalistische Paradigma behauptet.
Mhm. Ja. Ja, es gibt so Reinkarnationen, es gibt so viele, so immer so Phänomene, wo es schwierig wird, das nur mit Zufall zu erklären. Ja, und dann muss man halt das Weltbild so ein bisschen offener gestalten. Und es ist ja schön, dass der Ansatz von Spencer Brown oder jetzt in ihrem Buch das auch zulassen kann.
Weil, ja, es wird einfach viel mehr möglich. Ne? Was rechnet, da ist viel möglich, aber wenn also so Gehirne und Atome, die wirklich existieren und sterben, die sind dann weg. Aber das verkürzt halt sehr stark unsere Sicht auf die Welt, also der Physikalismus.
Ja, ja, ich wollte jetzt auch gar nicht in der Philosophie, deshalb teilen das ja der Dualismus, macht ja dann diese Grenze und sagt, Moment, deshalb teilen wir das halt auf in die rein geistige Welt und die rein materielle, aber das macht ja neue Probleme wie, oh Gott, was ist denn dann das Vermittelnde? Brauchst du da nicht wieder drei Sachen? Ne? Wie kann dann das Nicht-Materielle mit dem Materiellen kommunizieren? Wie sieht die Brücke dazu aus? Also Probleme über Probleme. Da ist ihr Ansatz ja eher, es gibt, ja, also sie nennen das dann nicht das Geistige, sondern sie sagen, das wäre das Rechnende, aber das wäre das alles, was es gibt. That's it.
Genau so ist es. Und tatsächlich ist, also was wirklich aus meiner Sicht am stärksten für diese These vom rechnenden Universum spricht, ist, dass die anderen Theorien einfach so schlecht sind. Also wenn ich davon ausgehe, dass es, dass es Physisches gibt, oder wenn ich davon ausgehe, vom reinen Idealismus, es gibt nur das Geistige, dann kriege ich halt riesige Probleme. Und also wie es genau funktioniert, weiß ich ja auch nicht. Aber wie es im Prinzip funktioniert, wird eigentlich durch diesen einfachen Vorgang des Unterscheidens, wird erstmal klar, wie überhaupt ein Rechenvorgang losgehen kann, also wie Universen entstehen, und es wird klar, wie Bewusstsein entstehen kann, nämlich indem Leben als Rechenvorgang sich von dem unterscheidet, was in der Umwelt gerechnet wird. Das heißt, es wird diese System-Umwelt-Grenze, die wird eingezogen. Und aus Umwelt wird dann nach so und so vielen Milliarden Jahren Evolution das Erleben von Welt. Ne? Und das, wie es genau funktioniert, weiß ich ja auch nicht, aber es ist zumindest möglich. Und im Idealismus und im Materialismus, da rennt man halt im wahrsten Sinne des Wortes vor die Wand.
Ja, man, das zu vereinheitlichen ist so schwer. Konrad Zuse hat ja schon ein Buch geschrieben, Der rechnende Raum, wo er auch schon gesagt hat, dass, ne, dass die Welt vielleicht am Ende ein Rechner ist. Das macht es ja immer spannend, weil wir beide sitzen jetzt hier und führen ein Gespräch und können uns beim besten Willen nicht erklären, wie das überhaupt möglich ist. Und doch sitzen wir hier. Es ist ja möglich. Was mich immer fasziniert, ist, es muss ja eine Antwort geben, aber wir kennen sie nicht. Es ist nicht so, dass, wenn es keine Antwort gäbe, würden wir beide uns hier überhaupt nicht unterhalten. Also gibt es eine.
Aber, ja, das... Ne? Tatsächlich macht mir ein bisschen Sorge, dass mir mein Ansatz so plausibel erscheint, denn das Schönste an der Welt ist doch das Mysteriöse. Ne? Das hat schon Einstein gesagt, ja. Ne? Dass der wahre Zauber der Welt im Mysteriösen wohnt. Und in dem Moment, wo man alles erklärt hat, wird es ja irgendwie auch langweilig. Ne? Und daher finde ich es auch ein bisschen erschreckend, wie gut die Differenztheorie funktioniert. Weil dann, wenn sie stimmt, wird es auch irgendwann langweilig.
Nicht aus ihrer Perspektive. Wir wissen noch so wenig, aber das wäre interessant. Ja, da kommen wir noch jetzt, kommen wir zum Ausblick, dann zum Abschluss. Meinen Sie, man kann, erstmal wird an der These weiter gearbeitet? Gibt es vielleicht Möglichkeiten, irgendwann Versuche oder so zu beschreiben, oder Hinweise zu finden, dass das stimmt oder nicht?
Also ich glaube jetzt nicht, dass mein Buch da so großen Impact auf den akademischen Mainstream haben wird, dass sich da irgendwas in Bewegung setzt, weil im Prinzip lebt die ganze Sache ja von der Interdisziplinarität. Ne? Ja. Also man braucht erstmal die mathematischen Grundlagen. Da werden die meisten schon aussteigen und sagen, Differenztheorie oder Formkalkül verstehe ich nicht, habe ich keine Lust, mich mit zu beschäftigen. Ja. Also selbst Mathematiker werden das sagen, ne? So. Dann geht es um Quantenphysik, also die ja sowieso im Prinzip so das ja im aktuellen Weltbild so das ist, wo sich alles andere dran aufhängt. Ja. Dann geht es um Biologie, um Neurobiologie.
Ja.
Ne, und aus all diesen Disziplinen muss ich ja drauf gucken. Und es geht natürlich nicht zuletzt um Philosophie. Und die Philosophie, die ist so in ihren eigenen Paradigmen gefangen, also in Idealismus, Physikalismus, Dualismus, Monismus, dass sie auch sich extrem schwer darin tut, über den Tellerrand hinauszublicken. Ja. Und das ist dringend erforderlich, weil im Prinzip geht es ja um die Vernetzung, ne, von verschiedenen Wissensfeldern. Also genau wie sich das Universum vernetzt und sich Lebensformen vernetzen, so müsste sich eigentlich auch die Wissenschaft vernetzen, aber da ist sie weit von entfernt, weil wir ja auf unseren Universitäten Fachidioten ausbilden, die dann unfassbar gut in ihrem eigenen Fach sind, aber niemals in der Lage sein werden, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und Wissensbereiche miteinander zu vernetzen. Und das ist aber dringend erforderlich, meiner Meinung nach, um in der Metaphysik und in der Philosophie weiterzukommen. Ja. Und völlig unabhängig davon, ob ich jetzt da mit der Differenztheorie die richtige Intuition habe, wenn wir Leben, Bewusstsein und das Universum verstehen wollen, müssen wir radikal interdisziplinär denken. Und radikal interdisziplinär heißt eben nicht, dass ich da als Neurobiologe gucke und mir auch mal so ein bisschen anhöre, was die Philosophen denn dazu zu sagen haben, sondern ich muss alle beteiligten Disziplinen gleichgewichten. Und da haben wir einfach eine Wissenschaftskultur, in der das aktuell nicht möglich ist. Weshalb ich da jetzt auch in den nächsten Jahren skeptisch bin, was wirkliche Fortschritte angeht.
Ja, Aber ich glaube, das ist auch nicht mehr möglich. Ich weiß nicht, wer der letzte Universalgelehrte war, wenn man da vielleicht Humboldt oder so, ich weiß gar nicht, wie man bezeichnet, aber es hat sich ja so viel Wissen angehäuft. Vieles davon sehr wahrscheinlich auch Käse, aber man kriegt das ja gar nicht mehr in einen Kopf rein. Ich hätte ja gar nicht mehr die Zeit, die ganzen Papers zu lesen, die da schon allein pro Monat rausgehauen werden. Auch ein Grund, warum ich mich manchmal gerne mit diesen modernen AI-Systemen unterhalte, weil die wissen über alles Bescheid. Ne, die machen vielleicht manchmal Fehler, aber ich kann die über Gott und die Welt befragen und da kommt immer eine Antwort raus, wo manchmal auch interessante Denkanstöße dabei sind. Na klar, das ist eine Herkulesaufgabe, was die da machen. In welcher Abteilung muss ich ein Buch dann überhaupt einordnen? Ist das ein philosophisches Buch?
Ja, also dem Verlag nach ist ja ein Philosophieverlag unter anderem.
Ist philosophisch,
schon,
ne?
Philosophisch, aber kann es ja eigentlich gar nicht sein, weil ich ja noch nicht mal studierter Philosoph bin. Also formal betrachtet ist das Buch nicht philosophisch. Ja. Aber ich sag mal, im Kern ist ja die Frage, die gestellt wird, nämlich die nach einer Metaphysik,
ja,
ist ja ihrem Kern nach philosophischer Natur.
Ja.
Und deshalb ist es da, glaube ich, schon richtig verortet. Aber man muss eben, also die wenigsten Philosophen denken interdisziplinär und gerade in der Philosophie des Geistes, die sich mit diesem Leib-Seele-Problem beschäftigt, wie es denn sein kann, dass Geistiges in einer materiellen Welt existiert. Gerade da kommt Interdisziplinarität oft zu kurz. Also einer der wenigen Philosophen, die interdisziplinär denken, ist Thomas Metzinger, der auch eine sehr, wie ich finde, moderne Auffassung vom Bewusstsein und vom Leib-Seele-Problem hat. Also er bezeichnet Bewusstsein als das Erscheinen einer Welt. Und das ist sehr nah dran an meinen Überlegungen, weil wenn ich sage, dass eine Welt erscheint, behaupte ich ja nicht, dass sie überhaupt existiert. Und ich sage auch erstmal nicht, wem sie erscheint, sondern das Ganze wird phänomenologisch gesehen als Vorgang des Erscheinens. Und da liegt jetzt auch schon wieder der Augenmerk auf dem Begriff des Vorgangs. Das heißt, das Ganze wird prozesshaft gedacht.
Ja.
Und deshalb ist der Metzinger sehr modern, wenn er vom Erscheinen einer Welt spricht.
Man, da haben sie sich echt was vorgenommen. Ich hoffe auch, der Podcast war jetzt nicht, weil ich selber mit vielen Punkten da ein bisschen hadere oder meine, das nicht verstanden zu haben oder eine andere Meinung habe als sie, was ja okay ist bei einigen Punkten. Aber wir sind uns einig, dass das echt schwierig ist. Es ist auch schwer, dass ich hoffe, im Podcast das so rüberzubringen. Ja, ich kann das Buch aber empfehlen. Das ist gut, es ist auch nicht zu dick. Es ist gut aufgebaut und sie bringen da ihre Message ganz gut rüber. Meine Meinung.
Ich glaube, die Herausforderung im Podcast ist natürlich, dass wir uns mit abstrakten Gedanken beschäftigen, weil wenn wir die Wirklichkeit, die uns erscheint, erklären wollen, müssen wir abstrahieren erstmal von dem, was der Fall ist, auf allgemeinere Prinzipien. Und deshalb ist in so einem Podcast ist das Ganze natürlich schwierig, abstrakte Dinge vorzustellen. In einem Buch ist es einfacher, weil da kann man einen Satz auch nochmal lesen, wenn man ihn nicht verstanden hat.
Ja.
Und im Prinzip geht es ja gar nicht darum, die Dinge kompliziert zu machen, sondern sie möglichst einfach zu machen. Das ist ja das, was mich oder letzten Endes viele Wissenschaftler antreibt, die Suche nach den fundamentalen Prinzipien der Welt.
Ja, aber Sie sind auch kein klassischer Reduktionist. Also klar ist das eine Reduktion, aber Sie sagen trotzdem halt, dass es dieses Ganzheitliche noch gibt und diese Emergenz, dass das Ganze dann doch dem wohnt ein anderer Zauber inne. So,
ja, genau. Also der Reduktionismus ist in der Anomalistik ja etwas verpönt, weil in der Anomalistik ist man ja auch so, manchmal so ein bisschen spiritistisch angehaucht und sagt, dass es so etwas wie Geist als Urform gibt.
Ja.
Und jemand, der reduzieren will auf irgendwelche Kräfte und Quanten, der ist immer direkt verdächtig. Und ja, tatsächlich denke ich auch reduktionistisch, aber eben nicht mechanistisch reduktionistisch.
Ja.
Also ich sehe die Welt nicht als Uhrwerk, sondern ich reduziere zum Schluss auf die Form der Paradoxie, könnte man sagen. Und auf einen rechnenden Vorgang, aus dem fantastische Formen entstehen können. Ne? Also wenn man zum Beispiel an Fraktale denkt, das ist ja ein Wunder, wie aus mathematischen Operationen ästhetische Formen hervorgehen können. Und von daher, für mich gibt es schon Wunder in der Welt, die sind aber dann letzten Endes doch irgendwie erklärbar. Ne?
Ja. Ja, da sind wir anderer Meinung, weil ich dann sagen würde, nee, wenn ich sie lange genug nerven würde, würden sie auch irgendwann sagen, ach, keine Ahnung. Obwohl der Spencer Brown ist schon, da habe ich meinen Respekt vor seiner Mathematik, weil der zieht es durch, das wirklich so maximal runterzubrechen. Da fällt mir auch nicht ein, wie man es noch weiter unten ansetzen soll. Und das finde ich gut bei dem.
Mir gefällt das Revolutionäre. Ne? Ich bin ja auch immer einer, der gerne mal gegen den Mainstream ist. Und Spencer Brown ist halt radikal gegen den Mainstream, indem er einfach sagt, zweieinhalb Jahrtausende Mathematik waren leider in die falsche Richtung gedacht, weil wir müssen jetzt erstmal die Zeit in die Mathematik einführen, indem wir eben von einem Zustand zwischen zwei Zuständen hin und her springen. Und nur so, und auf diese Art und Weise entdeckt er halt völlig neue Zusammenhänge, weil er fängt als Mathematiker an und endet dann als Philosoph.
Ja, und wäre der, glaube ich, habe ich ihn ja im Vorgespräch, wäre der ein bisschen geschickter und netter gewesen, hätte er, glaube ich, auch mehr Anhänger. Aber der war sehr ruppig, der hat auch sehr Klartext geredet, glaube ich, mit Gegnern. Oder wenn man das nicht verstanden hat, war halt ein ruppiger Mensch.
Ja, so war das wohl.
Aber scheinbar sehr genial. Ja gut, für die, ich hoffe, die war jetzt nicht zu nerdig, die Folge, an die Zuhörer. Und lieber Bernd Pröschold, vielen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch. War spannend.
Vielen Dank. Also mir hat es natürlich auch Spaß gemacht, wenn man an so einem Buch gearbeitet hat und die ganze Zeit im stillen Kämmerlein brütet, mal mit jemandem, der es intensiv gelesen hat. Danke auch nochmal dafür, sich dann darüber austauschen zu können.
Gerne. Ja. Und genau, an die Hörer, vielen Dank fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal.